Traumtore, Glanzparaden und die ein oder andere Überraschung. Der zweite Spieltag der Frauen-Bundesliga hatte wirklich einiges zu bieten. Wir schauen auf alle Spiele und wenn ich wir sage, meine ich auch unsere heutigen Gäste. Charlotte Bruch vom Berliner Tagesspiegel und Oskar Heiler, Kommentator der Frauen-Bundesliga für Magenta Sport und den Frauenfußball-Podcast Drei Ecken, ein Elfer. Den hat er auch. Ganz, ganz viel Spaß.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Und wie geübte Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer vielleicht bemerkt haben, ich bin nicht Max, sondern ich bin Johannes Gieber. Ich darf heute für Max einspringen, der sich im wohlverdienten Urlaub befindet. Vielleicht kennt ihr mich noch von den Copa America-Folgen mit dem Rasenfunk, die wir in Kooperation mit meinem Podcast gemacht haben, Gol Olimpico. Und mein Crossover zum Frauenfußball ist, dass ich seit einigen Jahren die zweite Frauen-Bundesliga kommentiere und so eben auch ganz gut im Bilde bin. Und so hatte das jetzt mal ganz gut gepasst, dass ich hier einspringen darf. Ich bin nicht alleine, ihr habt es eben schon gehört. Charlotte Bruch ist auch da vom Berliner Tagesspiegel. Hi Charlotte.
Hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Super, und auch Oskar Heiler ist am Start. Hi Oskar.
Servus, ich freue mich auch.
Perfekt. Ich würde sagen, liebe Leute, wir steigen direkt ein in den Spieltag und beginnen mal in einer Chronologie sozusagen, die sich daran richtet, dass das erste Spiel dieses Spieltags war der erste FC Köln gegen die TSG Hoffenheim, wo die Kölner tatsächlich gewonnen haben durch ein Tor von Beke Sterner. In der ersten Halbzeit beide Teams mit dem einen, mit der einen oder anderen Chance, mit Torabschlüssen. Köln mit einem Übergewicht und einer ersten Dominanz, aber eben noch ohne Treffer, war dann am Ende noch nicht zwingend genug, zumindest in den ersten 45 Minuten. Bisschen bezeichnet dann das Traumtor, muss man ja wirklich sagen, von Beke Sterner zum 1:0. Ein verunglückter Flankenball, der eigentlich Andraji finden sollte, der sich dann wirklich wunderschön, aber auch unhaltbar ins Tor gesenkt hatte. Hoffenheim dann nach etwa 73 Minuten mit einer Riesenchance durch Svenja Völmli, die Schweizerin, die aus Freiburg gekommen war, hatte das gut eingeleitet und scheitert dann aus wenigen Metern per Kopf an Lisa Schmitz, der Kölner Torhüterin, und dann auch nochmal in der Nachspielzeit Laila Martret, die Neuzugänge von FC Barcelona, die dann von rechts eigentlich fast frei aufs Tor gelaufen ist, aber dann mit der Hereingabe gescheitert ist und so am Ende also 1:0 für den ersten FC Köln. Oskar, lass uns gerne erstmal auf die Kölnerinnen auch schauen. Die Dominanz eben, würde ich sagen, schon in der ersten Hälfte erkennbar, unter anderem Abschlüsse von Zima, auch Andraji. Muss man sich da vielleicht sogar den Vorwurf gefallen lassen, dass man da nicht schon früher in Führung gegangen ist?
Ja, ich finde, der erste FC Köln hat es richtig, richtig gut gemacht. Also die Zweikämpfe vor allem super angenommen, hatten irgendwie immer wieder ein gutes Pressing auch ohne Ball. Und du hast vollkommen recht, sie hätten vielleicht auch schon das ein oder andere Tor mehr haben können. Ich finde ihre defensive Stabilität könnte ein Faustpfand sein. Ist natürlich auch die Verletzung von Kathi Hendrich, die das alles auch ein bisschen sehr überschattet wieder. Aber die machen einen richtig guten Job, finde ich, allgemein auf dem Transfermarkt und überhaupt eine tolle Philosophie beim 1. FC Köln mit Britta Karlsson. Und ja, dann macht man vielleicht die ein, zwei einfacheren Dinger nicht, aber wie es oft so ist im Fußball, dann ein bisschen Glück gehört auch dazu und dann senkt er sich da unter die Latte an zweiten Pfosten. Traumtor, sagen die einen natürlich, sieht die Torhüterin immer nicht ganz gut aus, aber ich finde in dem Fall gibt es auch immer wieder natürlich Diskussionen über Patzer. Ich finde, ja, soll man da bei Laura Dick da den Rotstift ansetzen? Das ist halt einfach ein Sonntagsschuss gewesen, oder?
Ja, sehe ich auch so. Also tue ich mich auch schwer, das als Torwartfehler irgendwie zu deklarieren. Sieht dann natürlich immer ein bisschen wild aus, aber so eine Flugkurve, die ist dann einfach super, super eklig. In der Konsequenz, dass Köln es eben in der ersten Hälfte nicht geschafft hat, dieses Tor zu erzielen, ist das dann quasi die logische Folge, dass dann so ein Tor passiert? Also wenn man es quasi spielerisch vielleicht nicht bis zum Ende so spielen kann, dass man das Tor erzielt, dass es dann dieses Erzwingen ist eines Tores, wie das dann der Fall war. Kann man das so sehen vielleicht?
Vielleicht ja. Auf der anderen Seite würde ich aber auch vor allem betonen, dass es kein Zufall ist, dass Beke Sterner das Tor macht, weil sie immer wieder über die Außenbahn wirklich ein Motor ist, viel Tempo mitbringt und sich eben was zutraut. Und ich würde eher sagen, das ist dann eine logische Konsequenz, wenn man sich im Spiel immer wieder einfach traut, Abschlüsse zu suchen, auch wenn der vielleicht als Flanke gedacht war, wissen wir jetzt nicht genau. Aber ja, mit Mut eben zum Erfolg, deswegen ist es eine logische Konsequenz, würde ich sagen.
Von Hoffenheim, musste ich sagen, kam dann doch insgesamt auch zu wenig, was so ein, meiner Meinung nach, so ein Ausgleich auch gerechtfertigt hätte. So von der Qualität der Torchancen würde ich fast sogar sagen, dass das in der ersten Hälfte sogar noch ein bisschen besser war, oder? Als in der zweiten Hälfte dann hinten raus.
Ja, und auch da ist es bezeichnet, dass dann in der zweiten Hälfte gerade Marie Steiner und Svenja Völmli diejenigen sind, die sich dann auch wieder die größte Chance in der 73. auflegen und nicht machen. Also da ist natürlich viel Qualität da. Gerade in der ersten Halbzeit hatten sie noch mehr, finde ich, auch Abschlüsse in der Offensive, mehr Aktionen. Das finde ich ist dann aber auch eher ein Lob an den 1. FC Köln, dass sie mit der Führung im Rücken immer stabiler wurden, immer mehr natürlich auch hinten mit Stabilität auf Konter setzen konnten. Und genau, deswegen haben sie sich dann auch mit dieser ganzen Kompaktheit, die sie da auch nach und nach entwickelt haben in dieser Partie, das Ganze verdient. Wenn wir überlegen, ob es eine Überraschung ist, ja oder nein. Ich finde auch gerade vielleicht mal allgemein gesprochen, die Abgänge von Selina Cerci nach London oder auch davor schon Köstler sind natürlich auch ultra schwer zu kompensieren für Hoffenheim.
Aber du hast das genau eben schon gut gesagt, dass Köln in dieser Saison dann auch über diese Kompaktheit kommen kann. Wie wichtig würdest du Lisa Schmitz, die Torhüterin, da in diesem Kontext sehen? Also diese Parade gegen Völmli war das, dieser Kopfball wirklich aus wenigen Meter, den sie natürlich nicht perfekt trifft, aber trotzdem, wie Schmitz da mit dem Reflex den rausholt, ist doch schon auf jeden Fall eine sehr gute Qualität, die man da hat.
Absolut, ich finde allgemein war sie in allen entscheidenden Momenten logischerweise zur Stelle, hat kein Gegentor bekommen und vielleicht kann man sagen, Köln hat ja auch enormes Pech letzte Saison, die ersten drei Torhüterinnen ausgefallen, Irina Fuchs war dann als vierte drin, hat es richtig gut gemacht, aber Lisa Schmitz hat natürlich eine Riesenqualität, auch Länderspiele auf dem Buckel für VfL Wolfsburg einige Jahre mitgeprägt. Und ja, passt natürlich auch, ich glaube, in ihre Heimatstadt Köln sehr gut und sind sie, glaube ich, sehr, sehr froh, dass sie eben jetzt nicht mehr verletzt, sondern ja, beschwerdefrei spielen kann.
Insgesamt also ein eher verdienter oder ein verdienter Sieg für Köln, ich denke, das kann man schon so sagen. Und trotzdem fehlt da noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit in der Offensive. Woran würdest du sagen, muss Köln jetzt auch arbeiten, gerade im Hinblick auf das nächste Spiel schon gegen Mainz, dass das besser wird?
Ja, ist gleich ein enorm wichtiges Spiel, ne? Gegen Aufsteiger, ein Gradmesser, auch wo steht man, wie weit ist man? Da gibt natürlich auch so ein 1-0 gegen Hoffenheim Rückenwind. Liegt, denke ich, auch daran offensiv, dass Sandra Jessen jetzt noch nicht bei 100% ist und auch war. Und war ja letzte Saison die mit auffälligste, mit wichtigste da im Sturm, aber mit Pauline Bremer unter anderem haben sie da schon viel Qualität, finde ich. Das merkt man auch. Ich glaube, das muss sich vielleicht, weil auch ein paar neue dazugekommen sind, hier und da noch finden. Am Anfang der Saison, wir haben ja gerade mal zwei Spieltage, darf es auch noch ein bisschen ruckeln.
Apropos ruckeln, Hoffenheim, zwei Spiele, zwei Niederlagen, da stimmt's noch nicht so ganz. Als nächstes geht's gegen Leverkusen, das wird also nicht unbedingt einfacher. Glaubst du, dass sie jetzt schon so langsam den Druck spüren oder ist einfach dieser dieser Saisonbeginn nochmal so ein bisschen anders zu werten als jetzt irgendwie der vorletzte Spieltag.
Nee, glaube ich, auf jeden Fall. Hast du richtig gesagt, wenn sie jetzt gegen Leverkusen, dann sind sie natürlich Underdog. Auch verlieren, dann mit 3 Pleiten in Folge, ist natürlich immer sehr, sehr schlecht. Ich glaube trotzdem an die Philosophie der TSG. Die haben über so viele Jahre richtig was aufgebaut, haben tolle Nachwuchsspielerinnen, werden auch Eva Maria Wesinger da die Möglichkeiten geben, auch die Zeit geben. Aber irgendwann, wir wissen, wie das im Fußball läuft, irgendwann ist natürlich auch Punkten angesagt. Ist immer gespannt. Schon großes Risiko, denke ich, da, dass es da so einen Negativstrudel gibt, weil auf einmal findest du dich an ganz anderen Orten in der Tabelle wieder, wo man sich vielleicht selber nach dem dritten Spieltag verortet hat.
Ja, würde ich auch ähnlich so sehen, dass das natürlich jetzt kompliziert gerade ist, aber so auf lange Sicht könnte halt einfach diese Gradlinigkeit, dieses Konzept, diese Philosophie sich einfach durchsetzen. Die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim, wenn ich schon mal so viel zweite Frauenbundesliga schaue, kann ich das ja auch noch kurz erwähnen. Die sind ja aufgestiegen, die zweite Frauenbundesliga, jetzt an den ersten 4 Spieltagen, allerdings mit 4 Niederlagen. Jetzt am Sonntag, das Spiel habe ich auch kommentiert, Andernach gegen Hoffenheim, Hoffenheim 2, wo man tatsächlich sehr lange sehr gut mithalten kann, und dann sieht man Spieler wie Denise Lüger, Svenja Föhring, die auch im Kader jetzt gestanden haben gegen Köln, nicht zum Einsatz kamen. Da merkt man, da kommt auch schon was hoch, und das ist, glaube ich, so, das hat halt Hand und Fuß in Hoffenheim. Das ist ja ganz klar, so ist ja im Prinzip das ganze Konzept Hoffenheim aufgebaut. Deswegen denke ich auch, dass man da erstmal noch so ein bisschen durchatmen muss und dem Ganzen vielleicht Zeit geben muss, und Hoffenheim auf jeden Fall nach 2 Spieltagen noch nicht abzuschreiben. Ich würde sagen, wir machen auch schon weiter mit der nächsten Partie. SC Freiburg gegen Union Berlin. Eine Partie, die, würde ich sagen, so ein bisschen gebraucht hat, um warm zu werden. Sophie Weidauer nach über 25 Minuten mit dem ersten wirklich guten Abschluss aus der Distanz für Union Berlin. Und dann gab es noch kurz vor der Pause eine kleinere Chance durch eine Ecke. Aber mehr gab es dann eigentlich nicht. Ging dann mit dem 0:0 in die Pause. Und dann hat es wiederum nicht lange gedauert. In der 53. Minute hat es geklingelt. Nach einer Ecke von Nicole Ujukwu köpft dann Kapitänin Lisa Karl zum 1:0 ein. Nach 75 Minuten gab es dann wiederum die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Auch resultierend aus einer Ecke scheitert dann Union-Kapitänin Samantha Steuerwald an der erst 17-jährigen Torhüterin Anna Reimann, die da wirklich eigentlich zweimal hintereinander wirklich unglaublich gut reagiert hat und das Gegentor verhindert hat. Von Union kam danach dann nichts mehr. Und so gewinnt am Ende der SC Freiburg mit 1:0. Charlotte, wir müssen zu Beginn auf 2 Entscheidungen von Union-Trainerin Marie-Louise Ether schauen, die eben auch vor dem Spiel gefallen sind. Einmal der Wechsel im Tor. Nadine Böhi hat Kara Bösel ersetzt, und das am zweiten Spieltag nach der 1:4 Niederlage gegen die Bayern. Ohne die Leistungen der Torhüterin jetzt erstmal direkt zu vergleichen, was hältst du von dieser Maßnahme, oder was hast du dir gedacht, als du das gesehen hast?
Im ersten Moment habe ich mich gefragt, ob Kara Bösel irgendeine Verletzung hat, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte, aber so war es ja nicht. Also ich finde es eine sehr mutige Entscheidung, und ich finde, am zweiten Spieltag ist es schon natürlich auch sehr hart für eine Kara Bösel. Ich weiß nicht, wie final das ist, was da genau die Ansage ist von Marie-Louise Ether, ob sie da vielleicht auch mal nach einer Woche irgendwie entscheidet und die beiden auf einem Niveau sieht und dann von Spieltag zu Spieltag schaut. Aber für eine Kara Bösel ist natürlich schon eine harte Entscheidung, also die man auch irgendwie kommunizieren muss. Aber erstmal so, Nadine Böhi hat es aber auch gut gemacht. Also ich finde die auf der Linie auch gut. Ich finde die zum Beispiel am Ball, jetzt vergleiche ich sie beiden doch, aber finde ich sie manchmal nicht ganz so stark. Also da waren auch so ein paar Fehlpässe dabei, aber Ja, also ich finde, die bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau, aber so eine Entscheidung am zweiten Spieltag zu treffen, ist schon gewagt, würde ich sagen. Also es bringt natürlich schon auch, kann Unruhe reinbringen, sage ich mal.
Ja, genau, dieser Vergleich der Leistung wär aber auf jeden Fall natürlich die Anschlussfrage dann auch gewesen oder ist die Anschlussfrage. Waren einige Paraden dabei? Eine kleine Unsicherheit war direkt nach der Pause so eine Aktion am Gegentor, würde ich sagen, eher schuldlos, auch wenn der Ball zwar schon irgendwie über den Fünfer fliegt, aber durch die Flugkurve ist da eigentlich nichts für sie zu machen und auch der Kopfball selber nicht abzuwehren. Was erwartest du jetzt erstmal auf der Torhüter-Position? Was wird jetzt wieder zurückgewechselt? Ist das jetzt so eine Rotation? War das jetzt nur ein Experiment oder ist das die Wachablösung? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, für eine Wachablösung, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür ist es ja nicht so, dass Kara Bösel gegen Bayern ein schlechtes Spiel gemacht hat. Also ihr ist da ein Fehler passiert, der natürlich zum Tor geführt hat. Aber deswegen eine Torhüterin auszutauschen, glaube ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie Marie-Louise Itter das in der Vergangenheit bei ihren Teams gehandhabt hat, ob sie da wirklich sagt, beide Torhüterinnen sind erstmal auf einem Level, sage ich mal, und dann entscheide ich nach einer Trainingswoche, wer am Sonntag spielt. Das gibt es ja auch, finde ich auch gar nicht so verkehrt, wobei ich auch keine Torhüterin bin. Ich weiß nicht, wie das für einen dann selbst ist, wenn man da nicht so die Sicherheit verspürt. Ich glaube, das ist schon auch sehr wichtig. Aber ich glaube, also erstmal würde ich jetzt davon ausgehen, dass Nadine Böhi auf jeden Fall dann weiterhin im Tor ist und da erstmal nicht wieder getauscht wird. Also ich glaube, außer es gibt halt eben die Vorgabe, wirklich von Woche zu Woche zu schauen. Aber auch da finde ich das schon dann schwierig, glaube ich, für eine Torfrau nach nur einer Woche dann oder jede Woche zu wechseln und nicht mal wenigstens 2, 3 Spiele am Stück irgendwie Spielpraxis zu sammeln.
Ja, wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr unorthodoxe Herangehensweise, die jetzt nicht so so gängig ist. Auf anderen Positionen müsste man sagen, wäre das ja kaum beachtet sozusagen, aber die Torhüter-Position ist da, muss man natürlich sagen, eine ganz spezielle Rolle, die es dann so auf dem Feld auch nicht anderweitig gibt. War auf jeden Fall eine Überraschung, dieser Wechsel ist jetzt in jedem Fall nicht nach hinten losgegangen, aber wie das weitergeht, dürfen wir mal gespannt sein, müssen wir mal draufschauen nächste Woche. Die Änderung im Tor war aber nicht die einzige grobe Veränderung in der Startelf. Auch Kapitänin Lisa Heiseler wurde von ETA rausgenommen für Sophie Weidauer. Natürlich auch zwangsläufig dann eine Maßnahme, die neben dem sportlichen Aspekt dann auch für meinen Geschmack so eine symbolische Note hat, wenn du die Kapitänin nach der ersten Saisonniederlage so runterholst. Also zwei wirklich sehr irgendwie tiefgreifende Entscheidungen nach dem ersten Spieltag schon für den zweiten. Wie bewertest du das mit Heiseler?
Sehe ich auch ähnlich wie du. Also ich finde, das schickt irgendwie schon eine Botschaft raus, wenn man die Kapitänin dann direkt runternimmt, vor allem, weil sie ja wirklich auch in der letzten Saison viele Spielminuten gesammelt hat und das ja auch wirklich gut gemacht hat. Also ja, und ja auch relativ, es war ja auch nicht mal der erste Wechsel, der dann passiert ist, dass sie reinkam, sondern erst, ich glaube, in der um die 70. rum. Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Marie-Louise Itter eigentlich davon überzeugt ist, glaube ich, eine Jella Veit und eine Lisanne Greve im Zentrum spielen zu lassen und dadurch, weil sie ja eben gerade dieses 4-4-2 vor allem spielt, das hat sie auch in der Vorbereitung viel gespielt, Lia Kamba dann eins nach vorne rückt und die sieht sie anscheinend ja dann gerade vor Nalisa Heiseler, genauso wie im direkten Wechsel war es ja Sophie Weidauer, der sie den Vorzug gegeben hat, aber ja, also dadurch fehlt aber, finde ich, schon auch Union so eine Antreiberin. Also ich finde, Lia Kamba, die macht da schon viel, die initiiert viel und die geht da voran. Aber Lisa Heiseler hat schon auch nicht nur sportlich dann, also ja, irgendwo auch sportlich, aber die hat nicht nur fußballerisch, sage ich mal, eine wichtige Rolle da auf dem Platz. Also die ist schon laut, die ist sehr präsent, obwohl sie jetzt nicht die Größte ist in dem Kader oder so, aber die strahlt schon was aus. Also das finde ich, und das hat man vor allem in der Anfangsphase, finde ich, gesehen, dass das Union so ein bisschen gefehlt hat oder vor allem in der in der zweiten Halbzeit dann auch hinten raus, also bevor sie kam.
Ja, absolut. Und genau, wenn wir dann mal aufs Spiel schauen und bei der ersten Hälfte beginnen, nicht unbedingt ein Leckerbissen, gerade was die Offensivaktionen anbelangt, war das aber am Anfang vielleicht auch einfach so ein bisschen die Marschroute da auf Nummer sicher zu gehen, gerade aus Sicht von Union Berlin natürlich nach der Auftaktniederlage, die man, ja, willst du jetzt nicht übertreiben, aber die man ja vielleicht so ein bisschen einplant gegen den FC Bayern, ist ja eigentlich jeder Punkt nun mal ein Bonuspunkt, dass man da aber auf keinen Fall eigentlich diese zweite Niederlage haben wollte. War das vielleicht sogar zu erkennen in der ersten Hälfte? Ich fand ein bisschen schon.
Ja, doch. Ich finde, Union war schon darauf bedacht, erstmal so einen sicheren Ballbesitz zu haben und nicht zu viel Risiko einzugehen. Also es hat sich sehr viel einfach nur im Mittelfeld abgespielt, aber da hatte Union auf jeden Fall deutlich mehr den Ball. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen der Plan von Freiburg tatsächlich, da eher Union erstmal den Ball zu überlassen und dann ja mit Kontern irgendwie zu antworten, nach Ballgewinn. Und ich finde, das hatte Freiburg auch recht früh, weil Union da schon viele, viele Ungenauigkeiten drin hatte. Also ich glaube, es ist auch normal am Anfang der Saison, dass da noch nicht alles zusammenpasst und so. Aber das ja harmoniert, finde ich, noch nicht ganz so gut. Das hat auch zum Beispiel auch bei Nayela Veit, die hatte da, für sie ist es ja auch irgendwo eine ungewohnte Position da im Zentrum. Die hat bei Frankfurt eigentlich immer nur Innenverteidigung gespielt. Ich glaube, dass sie die Sechserposition auch sehr gut spielen kann. Also auch in der Vorbereitung hat sie das ja schon gemacht. Aber ich finde, jetzt in dem Spiel hat man so ein bisschen gemerkt, dass sie es nicht gewohnt ist, wenn sie den Ball erhält, dass von allen Seiten dann eigentlich Druck kommt, gegebenenfalls. Und hatte da so ein paar Fehlpässe drin. Deswegen musste sie, glaube ich, auch zur Halbzeit dann schon raus. Aber ja, also ich glaube, Union war da erstmal bedacht auf Sicherheit. Das kann ich mir schon vorstellen. Und eigentlich ist aber auch natürlich gegen Freiburg so ein Sieg das große Ziel gewesen für die Ambitionen, die man natürlich hat. Also gegen Bayern hat man ja auch eine gute Leistung gezeigt und da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man da keinen Sieg holt, aber gegen Freiburg ist das natürlich schon was anderes und da war dann vielleicht auch eher die Marschroute auf keinen Fall verlieren, aber eigentlich muss da schon ein Sieg her.
Und da anknüpfend, was du eben gesagt hast, dass eben noch nicht alles so eingespielt oder abgestimmt vor allem ist, kann man ja eigentlich direkt auf das Gegentor schauen. Die Ecke ist hervorragend geschlagen, meiner Meinung nach. Aber wie frei Lisa Karl dann am langen Pfosten auftaucht, darf doch eigentlich so auch nicht sein. Also da ist die Abstimmung doch genau eigentlich auch das Thema beim Gegentor.
Ja, auf jeden Fall. Und das wundert mich vor allem auch bei Spielerinnen wie Samantha Steuerwald und auch Amber Tisiak, die das ja eigentlich schon drauf haben, da auch in der Luft zu verteidigen, aber da hat halt einfach wirklich die Zuordnung nicht gestimmt, weil Lisa Karl da, die muss ja nicht viel tun, als diesen Ball irgendwie einnicken, der perfekt natürlich hingespielt ist. Aber ich glaube, das wird alle Beteiligten bei Union extrem geärgert haben, so ein Tor zu kassieren, weil es ja wirklich kaum leichter geht.
Ja, ja, absolut. Neben dem Tor als spielentscheidende Szene, eigentlich, ich habe es zu Beginn bei der Spielzusammenfassung kurz erwähnt, diese Doppelparade von Anna Reimann, der jungen Torhüterin, das ist für mich eigentlich die, wenn man jetzt das Tor natürlich ausklammert, die Szene des Spiels, weil da entscheidet sich, wer geht mit wie vielen Punkten nach Hause und wie geht das Spiel aus am Ende? Siehst du das auch so? Und warum hat Union das Ding nicht gemacht? Da muss man ja eigentlich genau in diesen Situationen da sein, letztlich.
Ja, absolut. Auch wieder eine Ecke, weil für Union einfach aus dem Spiel heraus irgendwie nicht so ganz viel ging. Aber ja, das ist dann erst, glaube ich, ne, Reisner und dann Steuerwald, die den Ball halt auch nicht richtig trifft, aber der trotzdem eklig aufs Tor geht. Also man darf da wirklich nicht unterschätzen, dass Anna Reimann da einfach zweimal richtig stark pariert hat. Und für Union war das die Chance auf den Ausgleich. Also es war ja, ich meine, Freiburg, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, die hatten ja gar nicht so viele krasse Chancen. Also ich fand die stärker in dem Spiel, aber es ist schon auffällig gewesen, wie viele Chancen sie nicht halt gut zu Ende gespielt haben. Und deswegen wäre es für Union dann vielleicht schon, ne, der Punkt gewesen mit diesem Tor. Aber ja, dann steht da eine 17-jährige Anna Reimann im Tor und denkt sich, nee, heute nicht. finde ich auch cool, weil das ja schon eine überraschende Entscheidung war, sie da zu bringen von Anfang an, nachdem Laura Benkert jetzt erstmal mit Babypause ausfällt. Also das ist natürlich auch die Philosophie von Freiburg. Ist generell ein junges Team und dass dann eine 17-Jährige da die 3 Punkte zu Hause hält, ist natürlich die perfekte Geschichte dann.
Absolut. Wie gemalt eigentlich. Also sowohl natürlich fürs ganze Trainerteam, die dann so ein Vertrauen ausspricht, aber natürlich auch für sie selbst dann im ersten Heimspiel war das dann, ja.
Übrigens, was mir auch gerade einfällt, ne, vielleicht Marco Konrad war ja auch, glaube ich, in seinen Stationen davor bekannt dafür, sehr guter Trainer für Standards zu sein. Und ich glaube, in der Saisonvorschau hat Max sogar noch gesagt, Freiburg hat noch nie ein Tor nach einem Standard gemacht. Also in der letzten Saison zumindest nicht. Davor bestimmt schon mal. Aber also vielleicht.
Da wurde an den.
Also Union hat auch sein Übriges getan, aber Jukwu hat nur noch vielleicht Ecken auf dem langen Pfosten getrainiert. Wer weiß. Naja.
Ja, scheint funktioniert zu haben. Das da auf jeden Fall anzusetzen. Ist dann eben die Frage, unterm Strich, ist das ein gerechter Sieg? Ist das ein glücklicher Sieg oder doch sogar ein unverdienter Sieg? Weil du hast es jetzt eben schon angedeutet, was Freiburg offensiv abgerissen hat, war jetzt auch nicht diese große Dominanz sozusagen in der Qualität der Torchancen. Vielleicht so ein, verbessere mich da gerne, ein leichtes optisches Übergewicht vielleicht schon, aber nicht eben, dass man sagen muss, zwangsläufig muss Freiburg als Sieger aus diesem Spiel gehen.
Nee, stimme ich dir auch zu. Also AVI hatte natürlich noch am Ende diesen Pfostentreffer auf Freiburger Seite, aber insgesamt, also allein die ersten 20 Minuten ist ja nichts passiert eigentlich. Und ich habe mir das auch aufgeschrieben. Also mir rausgepickt, das war in der 62. Memminger schickt auf links Kolb und die zögert dann ewig, bis sie querlegt und dann ist der Pass eigentlich nicht mehr möglich und dann versucht sie den Schuss und der ist zu ungefährlich und das war so ein bisschen Paradebeispiel dafür, dass Freiburg eigentlich gute Ansätze hat und die Angriffe aber nie zu Ende spielt. Das war auch irgendwann nochmal bei Birkholz, die nach einem Ballgewinn auch zu lange zögert. Der fehlt vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen, weil sie jetzt nicht die beste Saison hatte vor dieser, aber ja, also so richtig zwingend war es von Freiburger Seite auf jeden Fall auch nicht. Also am Ende und auch mit den Paraden, die Reimann dann hatte, ist wahrscheinlich schon ein glücklicher Sieg. Also über einen Unentschieden hätte man sich jetzt nicht krass beschweren können, glaube ich. Aber ich finde, in der zweiten Halbzeit hat Freiburg trotzdem mehr fürs Spiel getan. Also da fand ich schon ein bisschen sehr wenig von Union, muss ich sagen. Und Freiburg war da aktiver, mutiger, aber ja, eben auch noch nicht alles perfekt zu Ende gespielt.
Und doch, wenn man auf die Tabelle schaut, was nach 2 Spieltagen vielleicht nicht immer die klügste Entscheidung ist, wir machen es jetzt aber trotzdem mal, sehen wir, dass Freiburg mit 4 Punkten auf Rang 6 ist und Union eben mit 0 Punkten auf Rang 13. Und auch wenn natürlich noch sehr viel zu spielen ist, ist das natürlich auch eine Wahrheit, die jetzt gerade so existiert. Bist du guter Dinge, dass Union das jetzt in den nächsten Wochen da auch, was heißt, rausschafft? Ich meine, das wird wahrscheinlich eine harte Saison, aber zumindest da die ersten Punkte einsammeln kann. Also nochmal auch, um den Kreis vielleicht sogar zu schließen, mit der Torhüter-Geschichte, mit der Kapitänengeschichte, mit 0 Punkten nach 2 Spielen. Ist das so ein Horrorstart, wo man jetzt alles schwarz malen muss oder lieber erstmal ruhig bleiben?
Ich glaube, dadurch, dass der erste Gegner Bayern war, muss man sich da jetzt noch nicht verrückt machen. Jetzt kommt natürlich Frankfurt, das ist auch nicht so einfach, wobei bei denen jetzt auch nicht alles rund läuft gerade. Aber danach kommen dann, wirst du später auch noch sagen, Köln, Leipzig und das sind natürlich Spiele, wo man punkten muss. Aber ich finde, also ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert bei Union, bis das so richtig harmoniert. Also das, man sieht schon, finde ich, auf dem Platz, dass das noch braucht. Da sind ja auch einfach viele neue Spielerinnen dabei. Das Zentrum ist komplett neu. Und neue Trainerin. Entscheidungen, die jetzt vielleicht für einige außen und innen überraschend waren. Und ich glaube, das muss ich erst noch finden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert. Und das ist ja eigentlich Zeit die Union sich, glaube ich, gar nicht so gibt. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, jetzt kommt erstmal Frankfurt. Das, wenn man da verliert und dann mit drei Niederlagen in die Saison startet, dann ja, blickt man erstmal darauf, anstatt auf die Gegner, gegen die man gespielt hat. Also ich glaube, dann heißt es erstmal, oh, Fehlstart auf jeden Fall, ja. Aber so weit sind wir ja noch nicht.
Das ist natürlich immer so eine Gratwanderung, ne? Wie viel Zeit gibst du, aber wie viel Zeit darfst du überhaupt geben, ne? Mhm. Also weil am Ende kommt es natürlich dann auch auf die Punkte an. Aber ja, ich sehe es wie du, jetzt wäre da zu früh in Panik zu verfallen mit dem Bayern-Spiel, natürlich noch am ersten Spieltag. Bleiben wir erstmal ruhig und
es gab jetzt halt schauen. Auch viele Vorschusslorbeeren, ne? Da muss man halt dann irgendwie auch gucken, viele drauf dann. Ja.
Definitiv. Also da steht Union natürlich so ein bisschen mehr, vielleicht mehr im Rampenlicht als zuvor. Und dann vielleicht sind wir dann auch sogar ein bisschen kritischer, oder schauen genauer auf die Entscheidungen hin. Aber eben nach zwei Spieltagen, da wollen wir natürlich auch nicht zu vorschnell urteilen. Wir machen weiter mit dem Spiel Werder Bremen gegen Leipzig. In der ersten Halbzeit, ich habe es mir so aufgeschrieben, Oskar, brennt Werder förmlich ein Feuerwerk ab. Ich fand es wirklich beeindruckend, was sie da gemacht haben. Mei Shimada mit dem 1:0 nach wunderbarer Vorarbeit von Weiß und dann kurz vor der Halbzeit Innenverteidigerin Julia Magal, die nach einer Ecke einköpft zum 2:0 von Leipzig, wiederum wirklich 0,0 zu sehen. Dann gibt's in der zweiten Hälfte sogar noch Gelb-Rot für Lou Anjoli. Und man könnte sagen, jetzt bricht alles auseinander. Aber nein, dann wurde es auf einmal besser. Zumindest gegen Ende in der Schlussphase, in den letzten 20, 15 Minuten, zwei Chancen durch Boboi und Van Dijk, aber eben auch kein Treffer mehr. Und so am Ende eben das 2:0 für Werder Bremen. Und da jetzt die Frage erstmal in Bezug auf die ersten 45 Minuten, Oskar, war Werder so gut oder war Leipzig so schlecht?
Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, würde ich sagen. Werder hat sich, genauso wie du, sehr, sehr stark gelöst. Auch spannend, dass sie da einfach diesen Block in der Offensive komplett neu haben in der Saison, der sich schon gut und schnell gefunden hat. Deswegen wurde das Spiel dann auch, hast du angesprochen, in der ersten Halbzeit entschieden. Ich glaube, die Gelb-Rote hat dann wahrscheinlich auch vielleicht den Zahn gezogen, dass man es nochmal komplett rumdrehen kann. Aber weil wir gerade über Union geredet haben und Johannes, du auch meintest und auch du, Charlotte, ja, sind wir da vielleicht zu kritisch? Ja, vielleicht dürfen wir da auch kritisch sein. Ich finde schon, kann man auch auf Leipzig beziehen. Die haben jetzt gesagt, ne, wir machen jetzt da was auf dem Transfermarkt. Wir haben eine Idee, eine Philosophie. Ich finde, da darf man dann schon auch sagen, okay, und jetzt zeig doch mal. Und jetzt droht da natürlich auch der nicht optimale Start. Also da muss jetzt, finde ich, auch was kommen. Die haben richtig coole Transfers getätigt, da Torschützenköniginnen aus anderen guten Ligen verpflichtet, mit Simonsson zum Beispiel, auch mit Pfister, ein tolles Talent, also oder schon mehr als das. Also da ist viel drin und trotzdem geben sie dann noch Spielerinnen ab, wie Julia Magal, und die macht dann gleich per Kopf das Tor gegen die alte Liebe. Finde ich auch so eine Geschichte des Spieltags. Und waren schon Herzstiche, glaube ich, weil die Leipziger haben sich viel vorgenommen und kriegen es noch nicht so aufs Parkett.
Ist dann die Frage, was fehlt jetzt noch? Sind das die so vielen Kaderveränderungen? Aber wenn du natürlich so viel Qualität natürlich auch irgendwie dazu bekommst, ich meine, dann in der zweiten Hälfte bei den Torchancen, finde ich, hat man zumindest so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, was möglich sein kann. Die waren ja nicht verkehrt rausgespielt, die waren auch schnell gespielt. Aber das, naja, bei einem Stand von 2:0, wo das Ding so gut wie eigentlich schon entschieden ist, ist dann auch zu wenig wert. Wie kriegen die das hin, jetzt mal vom Beginn an vielleicht auf den Platz das zu bringen? Braucht es auch noch eben diese berühmte Zeit oder?
Offensichtlich. Ich hatte Leipzig ja gegen Bayer Leverkusen am ersten Spieltag. Da habe ich mich mit dem Cheftrainer der Leipziger, mit Jonas Stephan, ausgetauscht. Und der hat dann auch schon gesagt, ja, wir haben vielleicht nicht, da hat er gemeint, ja, einen Kracher auf dem Transfermarkt, sondern eher in der Breite spannende Spielerinnen. Und hat eben auch erklärt, na, ihr werdet schon auch sehen, ne, wir haben gerade defensiv über die Flügel, da haben wir richtig gut Tempo. Da können wir richtig was kreieren. Wie du sagst, da muss ich vielleicht erst finden. Auf der anderen Seite haben sie auch Marlene Müller zum Beispiel abgegeben nach Leverkusen, ist ja auch dann eine super Spielerin, die dann fehlt. Ich würde sagen, es muss sie noch finden. Die bringen ein Potenzial mit, dass sie in der oberen Hälfte eigentlich mit dabei sind. Aber da finde ich es auch immer sehr spannend oder allgemein im Fußball, dass vom Potenzial her ist so viel mehr möglich, so viel mehr drin, auch bei Union Berlin. Aber es ist oft eine ganz entscheidende Nummer, welche Entwicklung du in so einer Saison hast und in welche, ja, vielleicht Irrungen und Wirrungen sich durch Ergebnisse manche Strudel entwickeln. Und da würde ich sagen, muss Leipzig aufpassen, denn auch letzte Saison war es zu wenig, auch bestimmt aus ihrer Sicht. Und diese Saison, haben sie gesagt, werden sie liefern. Und jetzt müssen wir sie, finde ich, auch daran messen, dass sie sich schnell finden.
Absolut. Und klar, es gibt in einer Saison, hat jedes Team, jede Mannschaft immer so verschiedene Punkte, wo sich vielleicht etwas ändert. Und gerade so ein Saisonstart ist natürlich für jedes Team dann immer eigentlich so eine gewünschte Initialzündung. Man will gut reinstarten, man will das Neue, was man vielleicht hat, schon direkt zeigen. Aber wenn es dann eben nicht so ganz funktioniert, ist dann die Frage, wann diese Initialzündung kommt. Da müssen wir jetzt erstmal noch warten bei Leipzig. Bei Werder, du hast es eben schon angedeutet, haben wir eigentlich so ein bisschen das andere Spiel mit den Neuzugängen, die halt funktionieren. Jetzt gegen Leipzig haben zwei getroffen, Mai Shimada, die kam aus Japan von den Uwara Reds, mit ihrem zweiten Treffer auch schon im zweiten Spiel, hat in der japanischen Liga sehr, sehr oft getroffen und auch eben Julia Magal ausgerechnet, muss man natürlich sagen, oder auch Geld ins Phrasenschwein zahlen und sagen, das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt, aber wir lassen es lieber. Und dann vor allem auch ihr erster Treffer seit 5 Jahren, also für Leipzig hat sie nie getroffen und dann macht sie, also ja, es ist schon ganz witzig, eine schöne Geschichte. Und mir scheint dann eben, auch jetzt nicht nur, weil jetzt zwei Neuzugänge getroffen haben, dass da im Sommer in Bremen die richtigen Schlüsse gezogen wurde, dass man sich gut, aber eben auch gezielt verstärkt hat und dann eben die Neuzugänge quasi besser vielleicht in was Bestehendes integrieren konnte. Ist das eine richtige Interpretation? Was meinst du?
Auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, Fritzi Kromp hat eine gute Philosophie, hat man von Anfang an auch gleich gemerkt, dass da vieles Hand und Fuß hat. Und ja, man sagt ja immer, die Handschrift des Trainers, der Trainerin ist erkennbar. Und muss einfach, finde ich, auch nochmal kurz, Mai Shimada, du hast sie eben schon ein bisschen hochgehoben für ihre Performance, vielleicht in Japan, aber sie hat wirklich Spaß gemacht, oder? Merkst du, da kommt was Neues, Tolles in die Bundesliga, neues Gesicht, neuer Name. Und ja, Werder macht gleich schon wieder Spaß. Sie hatten ja auch wichtige Spielerinnen, die sie jetzt nicht mehr auf dem Platz haben können, mit Leihspielerinnen wie Mara Alba, aber auch natürlich allen voran Larissa Mühlhaus. Aber ich finde, bisher merkt man es nicht. Und sich immer wieder neu erfinden, immer wieder neue Möglichkeiten sehen, das macht halt sehr viel Spaß, auch allgemein bei Hoffenheim vielleicht auch, dass da eine 17-Jährige in Freiburg auf einmal ins kalte Wasser geschmissen wird. Ich finde, da wären wir wieder beim Mut ganz am Anfang, der dann belohnt wird.
Ja, absolut. Zu Shimada sehe ich ganz genauso. Also das ist eine Spielerin, finde ich, wenn die auf dem Platz steht, dann merkt man, dass sie auf dem Platz steht. Das ist sehr, sehr cool anzuschauen. Muss jetzt leider wieder ein bisschen zurückspringen, weil ich noch ein paar Sachen mir auch zu Leipzig noch notiert hatte, eben nochmal dieses, dass man mit 10 Frauen quasi besser spielt als 11, und natürlich gerade die Anzahl und die Qualität der Torchancen darauf zu sprechen. Wie kann man sich das erklären? Ist es eher dieses, ja, wir haben jetzt verloren, jetzt ist auch egal, oder war es dann nochmal so ein Aufbäumen? Ich habe mich da ein bisschen schwer getan, das richtig zu deuten.
Ja, ist auch super schwer. Manchmal auch nicht so zu erklären. Man sagt ja oft, so Fußball wird wahnsinnig viel im Kopf gespielt. Vielleicht wirklich Mut der Verzweiflung. Sagst, okay, jetzt haben wir auch nichts mehr zu verlieren, deswegen jetzt erst recht. Dass sie alle Qualitäten dabei haben, auch mit Boboy, auch eine tolle Spielerin. Merkt man, sieht man, vielleicht ist eine Spielerin gar nicht so entscheidend auf vielleicht dem Niveau, auf dem beide dann doch auch sehr auf Augenhöhe, würde ich sagen, sind. Aber ja, es ist schon manchmal faszinierend und kaum zu erklären, warum bei 11 gegen 11 klappt nichts, aber oder wenig, und dann ist eine weniger auf dem Platz. Vielleicht auch, dass der Gegner sagt, ja, jetzt haben wir es ja eh schon. 2 Euro hast du schon reingeschmissen, ich schmeiß auch noch 2 Euro nach ins Phrasenschwein. 2-0, immer das gefährlichste Ergebnis im Fußball.
Hervorragend. Der Max wird sich freuen. Die Parallele zur Union Berlin hast du ja auch eben schon eigentlich so ein bisschen gezogen. Ähnlicher Start, zwei Niederlagen bei Leipzig jetzt noch so dazu, dass man sogar noch keinen einzigen Treffer erzielen konnte. Mit der Qualität, die man hat, sicherlich zumindest merkwürdig. Jetzt ist der nächste Gegner Hamburg. Wo man sagt, okay, jetzt hat's an den ersten beiden Spielen gegen Leverkusen und Bremen, zwei gute Mannschaften, die auch was bewegen können, nicht geklappt, aber gegen Hamburg, da muss doch jetzt was passieren. Was passiert in Leipzig, wenn gegen Hamburg nichts passiert und man wieder mit einer Niederlage rausgeht? Was passiert mit Jonas Steffen?
Gar nichts, weil finde ich ganz toll. Sie haben ja seinen Vertrag verlängert und Viola Odebrecht hat nach der Vertragsverlängerung halt auch nochmal betont, das ist genau der richtige Weg. Da lief es auch nicht so ultimativ top. Ich glaube, danach haben sie erstmal 1-5 an der alten Försterei verloren oder 0-5. Auf jeden Fall gab es erstmal 5 Pleiten in Folge. Das ist, glaube ich, nicht der Effekt, den sie haben wollten nach der Vertragsverlängerung. Aber er ist immer noch im Sattel. Deswegen glaube ich natürlich auch so eine dritte Niederlage tut richtig weh. Ich vermute, man bleibt trotzdem auf dem Weg, ja, aber auch da nach Adam Riese greift dann irgendwann ein Gesetz. Dann kann man sagen, ja gut, wir brauchen halt auch Punkte und Ergebnisse.
Ist dann natürlich ein großer Vorteil, in diesen Strukturen arbeiten zu können, arbeiten zu dürfen und eben auch für eine mittelfristige, langfristige Entwicklung in der Regel Gold wert, aber ganz genau, am Ende müssen natürlich auch die Punkte irgendwann geliefert werden. Wir sind gespannt, ob das dann schon gegen Hamburg passieren wird.
Also da sind sie ja vielleicht noch kurz, da sind sie natürlich haushoher Favorit. Wenn sie da verlieren, brennt's natürlich schon, würde ich mal vermuten. Ich hätte trotzdem, aber das ist jetzt ganz klar, das ist jetzt hat was mit der Matrix zu tun. Wenn ich jetzt sage, die warten dann auf jeden Fall bis zur Winterpause, dann ist davon auszugehen, dass sie nach dem HSV-Debakel erstmal den Trainer schmeißen. Aber ich würde sagen, sie geben eben dann schon Zeit, um was zu entwickeln, weil ja dann doch ein gewisser Umbruch stattgefunden hat.
Genau, wollte ich gerade nochmal aufgreifen mit dem Kaderumbruch. Ist das vielleicht sogar noch ein zusätzlicher Zeitbonus, den man da gewähren kann. Ja, wir schauen auf jeden Fall ganz genau auf die Partie nächste Woche gegen Hamburg. Apropos Hamburg, die waren zu Gast in Stuttgart. Eine wirklich sehr packende und aufregende Partie, vor allem in der Anfangsphase, die mit einem Traumtor, würde ich es jetzt auch mal bezeichnen, von Paulina Bartz begonnen hat. Sehr, sehr schön rausgespielt. Dann zum Schluss mit einer Hackenablage von Lindberg und dann zirkelt Bartz mehr oder weniger den Ball unter die Latte. Wirklich ein sehr, sehr schöner Treffer, einfach sehr, sehr schön anzusehen und eben auch schön schön gespielt, schön abgeschlossen. Das war nach wenigen Minuten. Ein paar Minuten später gab es dann auch berechtigterweise für mich Elfmeter für den HSV, also ging eigentlich direkt gut weiter. Lindberg schnappt sich den Ball und knallt den allerdings an die Latte. ist natürlich dann immer die Frage, war der jetzt schlecht geschossen oder war das einfach nur Pech? Können wir ja gleich drüber reden. Die Stuttgarterin dann danach auch völlig aufgedreht im allerpositivsten Sinne mit einigen Großchancen oder dieser einen Großchance durch Biller, so ein schöner Flugkopfball und dann ebenfalls ein sehr schön herausgespielter Treffer, den Wichmann dann am Ende veredelt hat. Die zweite Hälfte dann gerade im Vergleich zu dieser sehr aufreibenden Anfangsphase dann etwas ruhiger und geordneter mit einem Übergewicht von Stuttgart, was ich so geglaubt habe zu erkennen und dann tatsächlich in der 85. Minute doch noch der späte Siegtreffer durch natürlich Nicole Biller. Also, da war einiges los. Stuttgart gewinnt mit 2-1 gegen Hamburg. Charlotte, lass uns erstmal natürlich über diese unglaublich ja wilde Anfangsphase reden. War das so? Hast du das so erwartet? Ich in jedem Fall nicht.
Nö, also das Spiel ging wirklich fulminant los. Ja, von der Erwartung her ist man natürlich so, ja, Stuttgart schon das erste Spiel stark gewonnen gegen Hoffenheim, jetzt kommt das zweite und dann auch noch zu Hause, werden viele Fans da sein, die man von Anfang an auch gehört hat. Ja, und dann macht der HSV das 1-0 nach zwei Minuten oder was. Und auch was für ein Tor, also wirklich tolle Ablage mit der Hacke, ganz starker Schuss natürlich auch. Und dann ist es ja wirklich fast so weit, dass sie nach dem Elfmeter, wenn Lindberg ihn treffen würde, hätten sie halt einfach 2-0 geführt nach nicht mal 10 Minuten. Und das hätte ich auf keinen Fall erwartet. Also Stuttgart war am Anfang so gar nicht im Spiel. Klar, HSV ist dann natürlich auch das Momentum auf der Seite, wenn man da so reinstartet. Und dann gibt's ja auch noch eine Chance. Ich glaube, es ist nach einer Ecke von Lindberg. Ist nämlich Brunthal am kurzen Pfosten, auch geht knapp drüber. Also die ersten Chancen gehörten auf jeden Fall dem HSV. Und genau danach hat Stuttgart dann ja sein Spiel, finde ich, aufgezogen. Und dann waren sie schon auch immer besser im Spiel. Aber den Start habe ich auf jeden Fall nicht erwartet.
Deswegen umso bemerkenswerter, dass Stuttgart dann überhaupt noch so reagieren konnte. Also so, du hast es jetzt schön zusammengefasst, was das für eine Dominanz vom HSV zuerst war. Ist dann neben der fußballerischen Qualität auch eine sehr starke Kopfleistung eigentlich, ne?
Ja, voll, weil ich glaube, das ist für den HSV auch eigentlich nicht so die leichte Situation gewesen, da hinzufahren und zu wissen, nach dem ersten Spieltag, die haben Hoffenheim geschlagen, haben da eine lautstarke Kulisse. Also, aber ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, HSV hat auch da viele, ja, so eine durchmischte Truppe dabei, aber die sind ja auch nicht schlecht gestartet in die Saison, aber eben auch viele Junge, die da ja auch recht unbekümmert aufspielen und die sich dann vielleicht gar nicht so einen Kopf darum machen und einfach irgendwie Gas geben, also... Ja, und das war, hat ja auch gar nicht, die Phase hat ja dann gar nicht so lange gedauert, weil beide Teams ja dann wirklich, also mit höchster Intensität da irgendwie gegeneinander gespielt haben.
Höchste Intensität und dann eben auch das Publikum, was dann natürlich voll mitgeht, wo, weil ich mir denke, wenn du da im Stadion bist, dann kann man sich dessen wahrscheinlich gar nicht entziehen. Aber natürlich auch eine Kraft, die dann nicht zu unterschätzen ist, auch so auf die lange Sicht eigentlich, ne? Also ich meine, klar, viele Vereine der Liga haben viele Fans, aber in Stuttgart habe ich das doch schon auch sehr besonders immer wahrgenommen.
Mhm, voll. Ich glaube, die Stadiongröße ist auch gar nicht schlecht. Da ist dann alles auch nochmal ein bisschen lauter. Aber irgendwie die Mitte der Tribüne war leer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Da gerne nochmal drüber nachdenken. Dann würde sich das vielleicht noch ein bisschen verteilen. Aber auch so, also voll, das hat sich ja dann auch immer weiter gesteigert mit der Spieldauer, dass die Fans immer lauter wurden. Und das ist natürlich cool, dann auch beim Zuschauen so, ne? Also dann ist da ja, wenn die Stimmung auch wirklich rüberkommt, die Spielerinnen auf dem Platz Gas geben. Also, und das ist dann auf jeden Fall auch, ja, gibt dem eigenen Team natürlich auch einen Push auf jeden Fall, wenn du da so angefeuert wirst, ja.
Und dann eben nicht nur diese Druckphase des HSVs so zu lösen, so zu antworten mit dem Tor, sondern dann auch bis zum Schluss, bis zur 85. Ja, natürlich irgendwie da dran zu glauben und weiterzumachen und diese Chance zu wittern und am Ende auch wahrzunehmen. Das ist für mich eine super, super starke Kombination eben aus, wie gesagt, der Kopfsache, dem Publikum, aber natürlich auch der fußballerischen Qualität am Ende. Das ist, Stuttgart spielt bisher nicht wie ein Aufsteiger.
Nee, auf keinen Fall. Ich finde auch, die haben einfach sehr reif gespielt. Also die haben auch eine klare Idee, wie die nach vorne spielen. Und ja auch, wenn ich sage reif, und da steht eine Luzi Zehringer in der Innenverteidigung und gibt da irgendwie die Chefin, also das ist schon auch richtig stark, aber die hat natürlich auch mit Stegemann und Hechler auch wirklich erfahrene Spielerinnen neben sich. Also es ist eine super Kombination, die schon, ja, wo das schon von hinten raus funktioniert und sich dann so weiter nach vorne, ja, durchträgt. Und also ich finde, das hatte viel initiiert natürlich auch Maximilian Rall über rechts. Also die hat einfach richtig viel Energie. Also, aber Rezepi auch. Also die hat auch immer viel, auch mit Rall Doppelpässe gespielt. Und ja, ich hatte bei jeder das Gefühl, die wollte unbedingt und hatte aber auch den kühleren Kopf vielleicht manchmal als die Gegenspielerin. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen, finde ich, dass der HSV auch wollte, aber da manchmal ja vielleicht das schlechtere Timing hatte oder einfach zu viel, also dann in den einzelnen Situationen dann öfter die Fouls gezogen hat. Und Stuttgart hat es einfach wirklich erwachsen gespielt und auch, finde ich, in den Zweikämpfen wirklich dann schon die größere Physis gehabt. Also die waren schon sehr präsent, die haben, als sie dann in ihr Pressing gekommen sind, haben sie im HSV auch wirklich kaum Zeit gelassen im Spielaufbau, wenn sie das mal gemacht haben. Und auch super Gegenpressing. Also ich finde, nach dem Ballverlust war Stuttgart sofort von allen Seiten da und hat versucht, den zurückzuerobern. Also ich finde, der Sieg geht dann auf jeden Fall in Ordnung letztlich. Ja.
Absolut. Auf der anderen Seite eben die Hamburgerinnen, die, ich denke, das ist jetzt bei uns beiden schon ein bisschen durchgeklungen, jetzt nicht ihr schlechtestes Spiel gemacht haben, aber dann am Ende mit leeren Händen da stehen. Auch hier natürlich auf die Bremse drücken, zwei Spiele, ein Punkt nur, ist noch eine lange Saison, aber so blöd das auch irgendwie klingt, das Spiel kann ja trotzdem irgendwie Hoffnung machen, oder? Dass es dann auch zeitnah mit dem ersten Sieg funktioniert. Es war ja nicht, also war ja vieles dabei.
Mhm, auf jeden Fall. Ich finde, bei Kaschinska hat man nochmal gesehen vorne, dass die echt eine Verstärkung ist, weil die einfach Bälle festmachen kann. Die hat gute Drehungen drin. Die holt ja auch den Elfmeter raus, wenn ich mich nicht gerade täusche, gegen Aczinska. Und auch Lindberg. Also Lindberg hat auch echt, das macht richtig Spaß, der zuzugucken, weil die eine krasse Technik einfach hat und so eine Zockerin ist. Und natürlich echt viele junge Spielerinnen. Lena Martens kam noch rein, hat auch viel versucht. Jona Wrede natürlich auf links. Die hat nicht ganz so gut gespielt wie im ersten Spiel, aber trotzdem, also da ist schon noch viel Potenzial da. Und ich finde auch, Stuttgart hatte natürlich so ein bisschen die Spielkontrolle irgendwann, aber der HSV war schon immer gefährlich, auch bei Kontern. Und ich glaube, das kann so ein Weg sein, jetzt auch in dieser Saison, gar nicht immer so darauf auszusehen, viel Ballbesitz zu haben, sondern wirklich das Tempo zu nutzen, was man hat, auch mit Krüger auf rechts. Also die hat auch ein gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, da hat man schon auch gesehen, dass da einiges geht. Also ich glaube, es wird für kaum jemanden leicht sein, oder man wird nicht gerne zum HSV fahren und gegen die spielen.
Es zieht sich auch so ein bisschen, wenn wir auf die letzten Jahre schauen oder gerade letzte Saison, die Aufsteigerinnen Union Berlin und Hamburger SV sind in der Liga geblieben. Jetzt die Stuttgarterinnen mit einem beeindruckenden Saisonstart. Auch Mainz, trotz jetzt, so viel können wir ja schon spoilern, zweier Niederlagen, ist das, finde ich, auch kein Team, das jetzt sang- und klanglos untergehen wird. Und da auch, Oskar, wenn du magst, kannst du dich da auch gerne mit einschalten in die Diskussion, weil mein Blick eben auch in die zweite Frauen-Bundesliga viel geht, dachte ich, macht das auch Sinn, das jetzt hier anzusprechen, dass ich finde, dass man doch sehr gut sieht, dass diese Lücke zwischen Bundesliga und zweiter Bundesliga, die mal groß war, jetzt auf jeden Fall immer kleiner wird und es eben nicht dieses, ja, übertrieben jetzt gesagt, man weiß schon vor der Saison, wer sozusagen wieder absteigt. Das das hilft am Ende ja eigentlich allen. Seht ihr auch diese Qualität, die immer von unten noch nachkommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch bei unserem wöchentlichen Dreiecken ein Elfer Podcast in der letzten Folge genauso, wie du es gerade gesagt hast. Es ist richtig schön, dass wir so eine neue Dynamik in der Bundesliga haben, dass sich vielleicht auch die anderen Vereine so ein bisschen dem Spielstil, der taktischen Herangehensweise der Aufsteiger was heißt anpassen müssen. Aber sie bringen da irgendwie eine neue Dynamik in die Bundesliga und das macht wirklich richtig viel Spaß, da zu sehen, wie sie einfach die Bundesliga bereichern. Oder mal kurz ein Plädoyer für die Aufsteiger. Und weil du ja auch der Experte bist für die zweite Liga, vielleicht Johannes, auch mal kurz die Frage, wie ist eigentlich so der VfL Bochum drauf und wie macht sich der SGS an? Ich glaube, die sind auch gleich gut gestartet, genauso wie die SGS Essen. Die, muss ich gestehen, schon irgendwie auch vermisst werden, oder? Weil die haben natürlich auch die Bundesliga jahrelang geprägt.
Ja, absolut. Also, dass Essen nicht mehr dabei ist, ist, denke ich, nicht der optimalste Verlauf gewesen. Genau, du sagst, also VfL Bochum ist jetzt Tabellenführer, die spielen eine sehr, sehr ansehnliche Runde. Was man noch so ein bisschen sieht, ist, dass die zweiten Mannschaften doch meistens abfallen. Also jetzt gerade, ich habe die Tabelle jetzt nicht im Kopf, sind aber Köln, Hoffenheim und ich glaube Eintracht Frankfurt 2 auf den letzten drei Plätzen. Ich finde, da merkt man schon immer noch so ein bisschen einen Qualitätsunterschied. Aber es ist ja auch, liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Das sind so junge Spielerinnen, die da natürlich herangeführt werden. Ich weiß jetzt auch nicht, da dann pauschal zu sagen, keine zweiten Mannschaft mehr in der zweiten Frauen-Bundesliga ist, glaube ich, wäre noch zu früh sozusagen. Aber wenn man dann auch nochmal den Schritt sogar noch eins weiter zurückgeht, wer ist denn hochgekommen in die Liga? Klar, Hoffenheim 2, Köln 2, aber eben auch die Frauen von Hertha BSC, die in Krimi ist übertrieben, aber gegen den ersten FC Saarbrücken hochgekommen sind, die, ich glaube, jedes einzelne Spiel in der Liga gewonnen haben, nur eins unentschieden, aber dann eben in die Relegation mussten gegen Hertha und da dann nicht hochkommen kommen konnten, weil eben diese Relegation verloren wurde. Also da ist auch noch eine Stufe weiter immer noch viel Qualität, die da noch weiter nachrückt. Und so wird dann die zweite Frauenbundesliga in der Competition an sich immer stärker in der Weiterentwicklung. Natürlich auch durch die, muss man ja auch sagen, bessere Vermarktung, mehr Geld, was fließt oder auch mehr reingepumpt wird einfach von den Vereinen. Und so die Lücke eben zur Bundesliga immer kleiner zu machen. Sie wird sich natürlich nicht schließen. Es ist ja eine zweite Frauenbundesliga, aber dass man da eben in eine offene neue Saison mit den Aufsteigern, Aufsteigerinnen geht, ist wirklich ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
Ich glaube, vielleicht ist auch ein ganz natürlicher Prozess, oder was meint ihr? Ich meine, dass einfach die Bundesliga an Qualität immer weiter dazugewinnt. Wir haben jetzt auch noch, ich meine, Meppen spielt da oben auch eine wichtige Rolle in der zweiten Liga, aber auch Viktoria Berlin hat eine gute Idee, auch gutes Investment dahinter, eine gute Philosophie. Borussia Dortmund schiebt an aus der dritten, aus der Regionalliga. Also da kommt richtig was nach und dann haben wir auch vielleicht auch als Effekt dieser, sag ich mal, Entwicklung, also die logische Folge, so ein bisschen eine Zweiteilung in der zweiten Liga, oder? So die da versuchen, oben Richtung Bundesliga zu schielen und die dann halt doch schon deutlicher da eher nicht mithalten können, oder?
Und es kommt ja auch noch die genau dritte sagen. Liga ja, dazu. Also die dritte Liga wird ja auch noch bald dann dazukommen und dann ist ja eigentlich für die zweiten Teams, die Zweitvertretung, rutschen ja dann eins runter und dann genau, bin ich auch sehr gespannt. Also da, wenn die jetzt dazukommt, dann gehen aus der Regionalliga weiter einige hoch, aber da sind wirklich also viele gute Teams dabei, auch jetzt, wie viele ihr in der zweiten Liga jetzt aufgezählt habt, wo man sagen würde, ja, die haben, können da ein Wörtchen mitreden im Aufstieg. Das war ja die, ich sag mal, die letzten zwei Jahre mit Union, Nürnberg, HSV und so weiter. Jetzt Stuttgart, Mainz, da war ja schon früh, also schon so, dass das die klaren Favoriten sind. Ich finde, allein die Namen, die man jetzt alle aufgezählt hat, die da von unten nachkommen, das zeugt schon davon, dass da jetzt auch einfach die, ja, Qualität zunimmt und die Leistungsdichte. Also es entwickelt sich schon in eine gute Richtung insgesamt, würde ich sagen.
Definitiv. Das ist doch sehr, sehr schön zu sehen und eben mit den Stuttgarterinnen als aktuellstes Beispiel dann auch ja mehr als deutlich. Lasst uns weitergehen zum nächsten Spiel, das doch gerne auch als Topspiel des Spieltags bezeichnet werden kann. Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg, das du, Oskar, ja auch für Magenta kommentiert hast. Ich fasse es kurz zusammen. Wolfsburg in der ersten Hälfte ja sehr gut dabei, ist vielleicht sogar untertrieben, mit der Führung durch die für mich herausragende Ella Pedemors. Das Einzige, was sich Wolfsburg vielleicht dann vorwerfen kann in der ersten Hälfte, in einer sehr, sehr guten ersten Hälfte, ist es da nicht mindestens noch ein Tor draufgelegt zu haben. Dann nämlich gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gleicht nämlich Leverkusen aus, auch durch eine Ecke Selina Ostermeier. Dann hat Wolfsburg wiederum aber auch nach weiteren 8 Minuten die direkte Antwort parat durch Cora Tsikai mit ihrem dritten Tor, genauso wie Pedemors mit ihrem dritten Tor. Tsikai mit einer sehr, sehr schönen Finte, perfekten Abschluss, dann zur erneuten Führung eben. Und dann eben fast das 3:1 für Wolfsburg, dass Ostermeier da wirklich in einer Gelassenheit, also die Szene muss man sich wirklich anschauen, in einer Gelassenheit von der Linie in letzter Sekunde irgendwie so tritt, sehr, sehr heftige Szene, verhindert so das 3:1 und sorgt dann im Umkehrschluss dafür, dass eben in der Schlussphase, dass es da nochmal richtig, richtig spannend wird. Leverkusen hat da große Chancen durch Lohnen, durch Müller. Der Ausgleich gelingt dann aber nicht mehr. Wolfsburg gewinnt 2:1 im Ulrich-Haberland-Stadion. Übrigens, das nur nebenbei, war ich auch am Samstag im Ulrich-Haberland-Stadion, wahrscheinlich genau auf deinem Kommentatorenplatz, Oskar. Da hat die U19 der Männer von Leverkusen gegen Jena gespielt. Also wir haben uns um einen Tag dann wahrscheinlich verpasst.
Nächstes Mal schaffen wir es.
Genau, genau. genau, das aber nur nebenbei. Und genau, bevor wir auch hier genau auf das Spiel schauen, müssen wir auch eine Personalie ansprechen und auch eben dem Transfermarkt. Denn Nationalspielerin Carlotta Wamser ist von Leverkusen zu Manchester City gewechselt. Das war ist heute offiziell geworden und das war eben auch der Grund, warum Wamser dann schon gegen Wolfsburg nicht mehr im Kader der Leverkusenerinnen stand. Vielleicht, Oskar, erstmal dazu, wie schwer wiegt jetzt dieser Abgang und wie schwer hat der vielleicht auch schon gegen Wolfsburg gewogen?
Wiegt schon schwer. Gerade am ersten Spieltag haben sie auf die 6 gestellt, Carlotta Wamser, und auch erklärt, ja, das ist so die Idee, dass wir sie da zentral irgendwie neben Sophie Stäbel in eine wichtige Position bringen. Vielleicht auch, dass man Möglichkeiten hat, dann Marlene Müller und Estrella Marino González außen spielen zu lassen auf der rechten Seite. Also man hat eine Idee, einen Plan. Und dann gibt's natürlich auch immer noch den Faktor Wirtschaftlichkeit. Ich habe es auch mit Leverkusen, ich glaube, nach dem Spiel mal kurz besprochen. Ja, wenn's ein bisschen besser gelaufen wäre von der Entwicklung, wenn man so will, dann würde da jetzt in dem Spiel gegen Wolfsburg neben Carlotta Wamser auf der 6 auch noch Katharina Piljic stehen. Aber Piljic jetzt bei VfL Wolfsburg und Wamser jetzt für, ich glaube, kolportierte 650.000. Das wäre ein neuer Rekordtransfer der Bundesliga zu Manchester City. Sie war auch auf der Tribüne im Ulrich-Haberland-Stadion mit dabei, hat sie es angeschaut in Zivil, aber eben nicht auf dem Platz. Und die zu kompensieren, da geht einem ja einfach das Herz auf. Egal, auf welcher Position sie spielt, sie kämpft, sie ackert, sie läuft, sie schießt. Da kann sich auch City auf die nächste deutsche Nationalspielerin freuen. Ist ja auch Rebecca Knaack schon da, unter anderem auch Sydney Lohmann. Genau, die hat natürlich gefehlt und trotzdem finde ich es toll, dass Bayer Leverkusen sich auch vorm Spiel bei uns am Magenta-Mikro hingestellt hat in Persona von Achim Pfeifel und einfach meinte, nee, wir haben einen guten Kader, wir vertrauen dem Kader. Auch Roberto Petzold, der Trainer, meinte, nee, wir haben auch mit Abgängen vielleicht noch gerechnet oder können das kompensieren mit den Spielerinnen, die wir haben. So ist Paulina Plattner dann auf die 6 gerutscht und hat es auch richtig gut gemacht. Und wie gesagt, schön, dass sie dann auch mit einer Überzeugung sagen, wir geben diesen Spielerinnen dann die Möglichkeit.
Also die nächste deutsche Nationalspielerin auf der Insel. Und genau, dann du hast jetzt schon kurz auf die Partie geblickt mit dem Ersatz für Wamsa. Erstmal noch kurz die etwas allgemeinere Bewertung. Würdest du sagen, dass dieses Topspiel des Spieltags auch das gehalten hat, was man im Idealfall erwarten konnte? Also eine ansehnliche, hochklassige Partie oder eher ja nur von einer Seite?
Ja, also mir hat es ultra viel Spaß gemacht. Auch unsere Expertin Tabea Kemme waren wir natürlich schon auch begeistert, vor allem über den Kampf, über den Einsatz jeder, über jeden Zentimeter, über jeden Grashalm wurde da gekämpft. Also alles gegeben. Man hat auch, ich fand auch das erste ultimative Topspiel, weil es halt wirklich zwei Mannschaften sind. Leverkusen finde ich auch toll, sagen proaktiv, jo, jetzt wollen wir zweimal gerade nicht so. Erster, zweiter, dritter, deswegen dieses Jahr Kampfansage, wir wollen da in die Champions League-Ränge, auch erstmal schön, ne, dass man da nicht so rumdruckst und der VfL Wolfsburg, ja, vielleicht natürlich Team hinter den Bayern, aber das wollen sie auch nicht gern hören, nach 8 Toren in einer Halbzeit am ersten Spieltag, sagt man es zwar nicht, aber es wäre ja, wünscht sich doch jeder, oder, dass es da ein bisschen Spannung gibt, aber wahrscheinlich sind die Bayern das Nonplusultra, trotzdem, erstes ultimative Topspiel und ich finde, es hat schon auch das gehalten, wir hatten auch den Lattenknaller, ne, von Marlene Müller im ersten Durchgang, die hatte auch eine Riesenchance, 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit aufs 2-2 und das, finde ich, ist auch ein Kompliment an Leverkusen, dass sie da gegen den Vizemeister entsprechend nah dran sind an einem Unentschieden und also Resümee würde ich sagen, auch ein bisschen die individuelle Klasse setzt sich dann vielleicht auch durch. Cora Zickei ist super drauf, wird immer stärker, immer besser und Leverkusen auch so mit 1-2 kleinen Patzern, die dann am Ende halt auch ja die Punkte gekostet haben.
Genau, da würde ich ganz gerne anknüpfen, um auch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Wie hast du die Leistungen von Zickei und auch Peter Moss gesehen? Für mich die beiden herausragenden Akteurinnen des Spiels. Das ist schon eine, ja, du hast es schon gesagt, eine besondere Qualität, die man da natürlich hat und die im Zweifel auch so ein Spiel dann entscheiden, oder?
Ja, top. Ich finde auch Cora Zickei auch nach dem Spiel bei uns im Interview gewesen, super sympathisch, gute Sachen gesagt. Man merkt ja auch einfach an, die spielt befreit auf, ist ja gebürtige Freiburgerin, aus Freiburg letztes Jahr schon zum VfL gekommen, haben viele geungt, also ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, kriegt sie die Spielpraxis, aber man merkt einfach nochmal, auch von der Persönlichkeit, finde ich, aber auch auf dem Platz die Persönlichkeit und mit welcher Überzeugung sie Tore schießt, eine tolle Entwicklung. Erster Durchgang, hat sie eine Riesenchance, nimmt die mit rechts an und mit links dann einfach in die Mitte. Natürlich auch gut gehalten von Borggräfe, aber ja, da darf die 21-Jährige sich natürlich noch ein bisschen hier und da weiterentwickeln. Wäre ja auch schade, wenn sie schon vollkommen wäre.
Genau, mit 21 wäre es ja eher gruselig, wenn schon alles perfekt wäre. Genau, Wolfsburg also jetzt voll im Soll und einem super Start natürlich. Du hast es eben auch schon angedeutet. Ist das dann vielleicht dann die Saison, wo die Bayern angegriffen werden können oder lieber die Kirche mal im Dorf lassen?
Ja, wie gesagt, für Spannung wäre es natürlich schön. Die Bayern sind einfach so gut. Das Problem ist ja, die Bayern werden ja auch immer besser. Ne? Also Problem in Anführungszeichen. Ne? Die wollen ja auch vielleicht mal eine Champions League holen. Aus deutscher Sicht wäre es ja auch schön. Und für die Bundesliga einfach toll, wenn sich der VfL Wolfsburg da... Ich finde es auch spannend. Ne? Die haben einen Umbruch auch. Trotzdem entwickelt sich da was. Also eine Konstanz ist da. Auch mit Stefan Lerch, der den Verein in- und auswendig irgendwo auch schon kennt. Übrigens auch schon zweimal im Champions-League-Finale war mit dem VfL. Jetzt muss man natürlich auch schauen, dass es gegen Inter klappt, aber wird schon. Und dann kann, glaube ich, auch da wieder mit einer entsprechenden Dynamik was gehen. Wir haben alle auch Supercup-Finale gesehen. Das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage. Die kleinen Patzer, die Leverkusen drin hat, auch das zweite Tor von Zickei, da geht ja auch ein leichter Ballverlust von Leverkusen vorneweg, der dann auch schnell, ja, bestraft wird vom VfL Wolfsburg. Das ist, glaube ich, auf einem höheren Level, auf einem vielleicht kleinen Ticken höheren Level dann noch, wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt, auf der anderen Seite so, wenn vielleicht Stina Johannes da ein, zwei Unsicherheiten drin hat, die dann eiskalt von den Bayern bestraft werden. Also genau, so würde ich es gerade einordnen. Aber es ist ja auch schon mal vorgekommen, dass die quasi Unbesiegbaren mal eine kleine Delle haben. Und dann müsste halt Wolfsburg da sein. Also ich will jetzt noch nicht nach dem zweiten Spieltag die deutsche Meisterschaft gegen München ausrufen.
Vor allem. Schade, ich dachte, ich krieg's aus dir raus. Ja. Naja.
Vor allem nachdem aber wir eben.
Genau, Champions League Quali.
Ah, nee, bitte? Sorry. Ja, sorry. Vor allem nachdem wir eben ja hier auch schon so viele Aufsteiger gelobt haben und so. Ne? Meine Befürchtung ist ja eher, dass dieses ganze alle hinter Bayern halt richtig eng wird oder die ersten, keine Ahnung, 5, 6 und Bayern so davonläuft. Aber das wollen wir einfach mal nicht hoffen. Das ist ja auch vielleicht mal straucheln gegen so einen Leverkusen oder so.
Absolut. Ist ja nicht auszuschließen. Oskar, du hast eben schon die Champions League Quali kurz angesprochen. Da geht's jetzt für Wolfsburg gegen Inter Mailand. Das Hinspiel wurde 2-0 gewonnen. Mit dem Saisonstart, mit dem Hinspiel kann man da sehr optimistisch reingehen, oder?
Ja, es ist so lustig. Es geht so schnell gegen Nürnberg noch zur Halbzeit, 0-2 hinten. Da war schon gleich latente Panik bei dem einen oder anderen Cheftrainer oder Spielerin. Und dann ist man da in der Kabine, habe ich mich mit Stefan Lerch natürlich auch nochmal ausgetauscht nach dem Interspiel, hat auch gemeint, ja, also nicht im Sinne von Charakterfrage gestellt, aber schon die Spielerin angeschaut und so, ja, also jetzt legen wir hier 0-2 hinten, jetzt mal eine Reaktion. Und die kam halt ultimativ mit am Ende dann 8-2-Sieg. Und so schnell kann es gehen. Also noch im ersten Spiel Halbzeit 0-2 hinten und schon nach dem 2-0. Inter hat ja auch einen Platzverweis, ne, darf man vielleicht auch in die zur Wahrheit noch hinzufügen. Aber ja, auf einmal sieht's nach einem Top-Start aus, auch mit jetzt dem Sieg gegen Bayer Leverkusen. Ist aber auch ein guter Start. Und ja, ich bin gespannt auch, wie Spielerinnen wie Katharina Piljic, haben wir kurz angesprochen, die ist ja auch eine richtig tolle Spielerin, hat man in Leverkusen letztes Jahr noch am Ende gesehen, dann leider verletzt. Deswegen muss die auch erstmal so richtig in Tritt kommen. Aber eben dieses, was sich aufbaut, du hast auch Pedemos angesprochen, zwei tolle Tore oder vor allem einen wunderschönen Schlenzer gegen Nürnberg. Und dann auch eben dieses Tor, wo sie sich ein Herz nimmt, an zwei Spielerinnen vorbeigeht und den einfach mal flach ins Tor feuert. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, da mit Minge in der Mitte richtig gut. Und dann haben sie auch tolle Talente, die rankommen. Also ja, es ist ein schöner Mix, finde ich, beim VfL.
Und bei allem Lob für den VfL Wolfsburg wollen wir natürlich auch nochmal kurz über Leverkusen sprechen, weil ich es auch nicht so einfach finde, diese Pleite jetzt einzuordnen. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, hat man im Grunde sehr, sehr davon profitiert, dass der VfL Wolfsburg nicht in der ersten Halbzeit schon 2-0 führt und natürlich nicht noch direkt nach dem 2-1 auf 3-1 erhöht. Und trotzdem ist man ganz, ganz knapp an einem Punkt vorbei geschrammt. Obwohl das Spiel eigentlich von der Erzählung was anderes hergegeben hat. Soll man jetzt aus dem Spiel gehen und sagen, ey, wir haben fast diesen Punkt bekommen? Oder kleiner Reality-Check, das war nicht alles Gold, was glänzt oder so. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich finde das super schwierig, mit dem Spiel jetzt weiterzuarbeiten. Ich bin froh, dass ich kein Trainer bin.
Ja, ich finde, ich habe auch vor der Saison gesagt, so für mich hat Leverkusen, gut, dass wir sie auch nochmal intensiver jetzt auch besprechen, für mich hat Leverkusen wirklich den spannendsten Kader. Also auch wenn der Kader von Wolfsburg toll ist und natürlich auch von Bayern, aber Leverkusen, super spannend. Da war natürlich Wamsa auch noch ein Teil davon. Und zu weit gehört auch, dass Lorien Bender ja angeschlagen nicht mitgespielt hat. Das ist ja auch mit eine Schlüsselspielerin bei Bayer 04. Die fehlt natürlich dann schon mit ihrer Finesse, mit ihren Ideen, mit ihrem Abschluss. Genau, aber das ist jetzt, finde ich, wenn man gegen Wolfsburg 2-1 knapp verliert, nah dran ist, schmerzhaft, aber da werden sie trotzdem mal weiter an sich glauben und haben alle Möglichkeiten. Manchmal sagt man ja auch, ja, vielleicht ist so ein schmerzhafter Abgang auch, wie gesagt, eine große Chance für Paulina Plattner, zum Beispiel da dann in diese entstandene Lücke ja vorzustoßen. Natascha Kowalski hat jetzt wieder nicht gespielt, da wissen wir auch alle, was die für ein Potenzial besitzt. Ja, also da kann noch viel kommen. Lob gelohnen, auch Tore am Fließband gemacht in der Ehrendivisie. Kam rein, hatte auch eine gute Kopfballchance. Eine Offensive, muss man auch mal schauen, wie sich das alles findet. Sie haben halt viel Qualität und jetzt einen ganz neuen Faktor, diese Breite. Ich finde, wenn wir letztes Jahr in den Spieltagskader geschaut haben, auch gut, aber jetzt vielleicht auch von der Qualität her und von der Breite her noch besser.
Jetzt ist es aber so, dass man eben dieses Ziel, Champions League Quali, natürlich ausgegeben hat. Jetzt ist Carlotta Wamsa weg. Man wird es jetzt nicht korrigieren, weder das Ziel noch eben da groß eine Neuverpflichtung tätigen, wie du eben erzählt hast. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde das auch gut, dass man das so definiert, dass man da selbstbewusst an die Sache rangeht. Das Problem ist, dass man da natürlich dann die Fallhöhe schafft. Daran wird man natürlich am Ende gemessen. Ist die Frage, kann das Team das am Ende so halten?
Ja, werden wir natürlich sehen. Ich finde es eh auch allgemein sehr spannend. Vielleicht wollen wir auch über das allgemeine Thema kurz reden, dass halt auch tolle Spielerinnen, auch deutsche Nationalspielerinnen, einfach auch nicht in der Bundesliga bleiben. Ich glaube, der Nationaltrainer Christian Wück hat es auch mal im Interview gesagt, ja, ist natürlich schon schade, wäre natürlich schon toll, wenn die besten deutschen Spielerinnen auch in Deutschland spielen. So haben wir viele auch in der englischen Liga, die sich da auch auf einem tollen Niveau zeigen. Aber es muss schon auch ein bisschen ein Alarmsignal sein, finde ich, wenn so tolle Spielerinnen sagen, da gehe ich den Weg auf die Insel oder auch woanders hin, Elisa Sens jetzt, Real zum Beispiel. Ja, wir wollen ja auch die besten Spielerinnen in der Bundesliga behalten. Ich finde, das ist natürlich auch so ein Thema, das da zur Wahrheit leider dazugehört.
Ist dann natürlich die Entwicklung, die sich natürlich aus dem Marktvorteil irgendwie auch so ein bisschen ergibt, im Umkehrschluss auch wir haben vorhin über Mei Shimada geredet, natürlich jetzt keine deutsche Nationalspielerin, aber eben eine Spielerin, die dann interessant ist, die was Neues reinbringt, ist natürlich die Sache, wenn die einen Spielerin gehen, kommen die anderen, die sonst vielleicht nicht in die Liga gekommen wären, auch wenn jetzt natürlich kein kausaler Zusammenhang zwischen Wamsa und Shimada herrscht, aber ihr wisst, was ich meine, gibt dann natürlich auch wieder neue Möglichkeiten, aber natürlich, glaube ich, werden wir alle froh, wenn wir mehr Nationalspielerinnen auch halten könnten und sehen könnten. Aber ja, ist dann die Frage.
Ja, wenn ich steige da auch mal eben ein. Erstmal auch, ich finde, ich habe auch bei Carlotta Wamsa gedacht, dachte ich so, weil ich doch nicht ganz so viel Premier League oder nicht so regelmäßig schaue, dachte ich so, ah schade, jetzt sehe ich die gar nicht mehr so regelmäßig und bekomme mit, was sie da irgendwie macht. Das betrifft ja auch die ganzen anderen Nationalspielerinnen. Aber ich glaube, man muss schon wirklich aufpassen. Also ich finde, wir haben ganz interessante Teams mit ganz interessanten Kadern dabei in dieser Liga, weil da eben auch ganz viele junge Spielerinnen sind, die einfach jetzt schon ihr Potenzial zeigen. Und das ist total cool, aber es kann natürlich auch irgendwann der Eindruck entstehen, ja, wird das dann doch eher eine Ausbildungsliga, die wir, also entwickeln wir uns jetzt dahin, das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Wir wollen ja eigentlich auch die Top-Spielerinnen irgendwie bei uns behalten und da, wo das langfristig passiert, ist ja aktuell eigentlich Bayern vor allem, ne? Die dann auch mal eine Clara Bühl halten könnten noch, muss man auch schauen, aber ja, trotzdem da wirklich auch einen Kader haben mit absoluten, also Top-Spielerinnen, ja, auf internationalem Niveau, genau, da muss man, also das nur noch dazu.
Ja, und vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich finde, oder man kann ja auch Bayer Leverkusen verstehen. Die holen ablösefrei eine Carlotta Wamsa, können sie für richtig viel Asche auf die Insel. Und die Spielerin selber verdient wahrscheinlich auch ein Vielfaches. Also von dem Aspekt her verständlich. Aber ich finde, da muss jetzt auch die Bundesliga eingreifen oder halt erkennen, dass man was machen muss. Und natürlich auch Damoklesschwert, das finde ich über allem schwebt. Was passiert mit oder in Zeiten von der Frauen-Bundesliga, FBL e.V., was haben Sie für Maßnahmen, für Ideen ohne DFB, mit DFB, wie geht's weiter? Das ist jetzt eine extrem entscheidende Phase für die Frauen-Bundesliga.
Absolut, ist halt die Frage, ob man sozusagen da die Entwicklung auf der Insel im Gleichschritt sozusagen mitgehen kann. Was natürlich das Finanzielle jetzt erstmal betrifft, ist eine sehr, sehr spannende Frage und wird die Zeit zeigen, ob man da Lösungen präsentieren kann, um dagegen anzusteuern. Wichtig wäre es alle Male, aber am Ende, klar, entscheidet natürlich auch ganz, ganz viel einfach der finanzielle Aspekt, und ob man den so schnell und einfach aufhebeln kann, ja, muss man abwarten. Aber man kann natürlich auch andere Reize schaffen, die, klar, dann Sachen wie Spielzeit, aber die dann eben, was Charlotte eben meinte, schon auch Richtung Ausbildungsliga dann gingen. Aber ja, muss man noch schauen.
Ja, vielleicht ist es auch so eine Phase, wo man sieht, wie ernst Mainz auch die Clubs, also mit auch den Männer-Bundesliga-Clubs dahinter, wirklich, wenn ich jetzt, wir haben jetzt über Wolfsburg geredet, ne, wir schauen auf Sedina Cerci, okay, die war schon immer ein riesen Arsenal-Fan, vielleicht hat das auch eine große Rolle gespielt, dass sie nach London ist, aber auch Anyomi, hieß es ja auch, ja, vielleicht hat da ja auch der VfL Wolfsburg ein Auge drauf gehabt, sie haben natürlich jetzt auch eine Superspielerin, leider verletzt, mit Giovanna Hoffmann bekommen, auf die wir uns dann hoffentlich bald irgendwann doch auch freuen können. Ja, aber wie viel werfen Sie da in die Waagschale rein, diese Clubs? Was kommt da auch eben von unten nach, vielleicht mit der Viktoria aus Berlin, mit dem BVB? Aber es führt natürlich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber jetzt in der Echtzeit, in der aktuellen Realität, finde ich, neben den Bayern, Charlotte hat es richtig angesprochen, bräuchte es halt dann auch vielleicht Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen auch auf Perspektive. Aber finde ich dann schon am ehesten auch den VfL Wolfsburg, die sagen, wir wollen jetzt unbedingt diese Spielerin, und da greifen wir vielleicht auch tief in die Tasche oder geben der Spielerin, was sie will, dass sie bei uns bleibt.
Wäre der Liga und der Entwicklung des deutschen Frauenfußballs in jedem Fall zu wünschen, dass da natürlich auch mutige Akteurinnen und Akteure die richtigen Entscheidungen treffen, um mal in die richtige Richtung leiten zu wollen. Eintracht Frankfurt hast du gerade angesprochen. Ich würde sagen, wir machen auch mit dem Spiel der SGE gegen Nürnberg weiter. Das in der ersten Hälfte vor allem durch Nürnberg-Stürmerin Luna Lapasus ja geprägt war, würde ich fast schon sagen. Die Eintracht hat die französische Stürmerin überhaupt nicht unter Kontrolle bekommen, und so hat Lapasus dann auch nach etwa einer halben Stunde zum 1:0 getroffen, und die Eintracht hat dann bis zur, ich habe es mir aufgeschrieben, 75. Minute gebraucht für die erste echte Torchance, während es der Club wiederum gleichzeitig verpasst hat, den Spielstand zu erhöhen. Und dann, ja, kommt es am Ende, wie es fast kommen muss. In der 86. Minute kam es dann noch zum Ausgleich. Die eingewechselte Memeti legt wunderbar auf Tolhoek ab. Endergebnis dann eben 1:1 Frankfurt gegen Nürnberg. Charlotte, die Eintracht am Ende doch eher oder eindeutig vielleicht sogar mit dem Punkt noch gut bedient.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast es schon angeteasert mit der ersten richtigen Chance in der 75. Minute. Also das war schon sehr wenig von Frankfurt da gegen Nürnberg. War natürlich auch viele Wechsel in der Startelf, auch mit Blick auf das Spiel gegen PSG am Mittwoch in der Champions League Quali. Aber ja, das hat so ein bisschen, ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber was Leverkusen gerade an Breite im Kader hat, finde ich, hat bei Frankfurt so ein bisschen nachgelassen, und es hat sich jetzt so ein bisschen gegen Nürnberg vielleicht auch vereinzelt schon gezeigt. Natürlich sind das auch tolle Spielerinnen, die da gespielt haben, keine Frage. Zum Beispiel mit Danique Tolhoek oder auch Janne Teulings, also da geht, glaube ich, schon sehr viel, aber vielleicht braucht es noch so ein bisschen. Aber ja, also Frankfurt ist gar nicht ins Spiel gekommen. Auch überraschend wenig Ballbesitz in der Anfangsphase vor allem. Also da hat eigentlich Nürnberg das Spiel an sich gerissen, was ja gar nicht so das Nürnberger Spiel ist aus der letzten Saison. Aber klar, mit dem neuen Trainer Atlani ist das dann, ja, jetzt läuft es vielleicht auch alles so ein bisschen anders. Aber da hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass Frankfurt da am Anfang so gar nicht zum Zuge kam, oder ja relativ lange. Also dieses Tor am Ende, klar, die haben dann schon noch viel investiert, und auch mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch besser, aber es ist schon sehr bitter gelaufen für Nürnberg, würde ich sagen.
Eine der Akteurinnen eben auch Relita Memeti, die eingewechselt wurde mit ihrer dritten Torvorlage dann schon für die Eintracht so mit den Punkt mit gerettet. Ist dann die Frage, hat man sich da vielleicht ein bisschen verkalkuliert mit dieser Rotation? Ist die Champions League dann zu sehr in den Fokus gerückt? Hat man gedacht, okay, gegen Nürnberg reicht das dann vielleicht? Oder war man sich schon dessen bewusst, okay, das wird eine harte Nummer, aber wir müssen jetzt voll auf die Champions League gehen. Wie denkst du, ist da so die Gewichtung? Also, dass man sich für die Champions League qualifizieren kann, will, ist natürlich klar, aber zu welchem Preis dann, ne?
Ich glaube, unterschätzt hat man Nürnberg nicht nach dem Rückspiel in der letzten Saison. Wie ging das aus 5-3, glaube ich, am Ende für Nürnberg? Also, ich glaube, man wusste schon, wer da kommt. Ich glaube, das war einfach dann wirklich dem geschuldet, dass die Champions League gerade einfach der größere Fokus ist, weil es da jetzt eben am Mittwoch dann wirklich darum geht, sich einfach für die Ligaphase da zu qualifizieren. Und man hat ja auch wirklich ein gutes Hinspiel gemacht, also da ist ja jetzt alles drin. Aber die Aufgabe wird natürlich extrem schwierig. Aber ich denke schon, dass dann, ja, man sich dachte, Mimeti, Mühlhaus, Blomqvist, die lassen wir jetzt erstmal draußen. Ich glaube, das hatte nichts mit Nürnberg zu tun, sondern wirklich einfach mit den Kräften haushalten. Umso bitterer, dass Larissa Mühlhaus da nach 5 Minuten irgendwie wieder raus musste. Also ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres. Die hatte sich ja auch schon, ich glaube, im ersten Ligaspiel so war sie ein bisschen angeschlagen und konnte dann aber spielen gegen PSG. Also ich hoffe, das ist jetzt nichts, irgendwie keine ja, strukturelle Verletzung gewesen oder so. Genau, aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das hatte wirklich einzig mit diesem Champions League Spiel zu tun und ich kann das auch verstehen, weil das nach der letzten Saison, wo man dann ausgeschieden ist gegen Real Madrid, das war schon sehr bitter, weil man unbedingt in diese Champions League Ligaphase rein wollte, und nach dem Hinspiel ist es ja wirklich drin auch und ich kann das schon verstehen, dass man da jetzt erstmal den Fokus drauf legt, ja.
Eine Spielerin, die allerdings 90 Minuten auf dem Platz stand und auch wahrscheinlich 90 Minuten gegen PSG spielen wird, ist natürlich die Frankfurter Keeperin Lina Altenburg mit einer fantastischen Partie, die SGE im Grunde im Spiel gehalten hat. Lange Zeit gab da doch einige Chancen noch für Nürnberg. Für das Spiel in Paris kann dann die Topform der Torhüterin am Ende vielleicht ja auch sogar entscheidend sein. Wie bewertest du ihre Rolle?
Lina Altenburg, seit die da reingeschmissen wurde ins kalte Wasser, spielt die echt top. Also die hatte letzte Saison ja echt schon herausragende Paraden und macht damit jetzt in dieser Saison weiter. Und ich habe auch wirklich jetzt bei dem Spiel wieder gedacht, nachdem sie da ja wieder ihre Paraden hatte, dachte ich so, oh, ich bin wirklich gespannt, wenn Sophia Winkler zurückkommt, was dann passiert, weil selbst wenn sie dann die Nummer 2 wäre, an Lina Altenburgs Stelle, also wenn man so performt hat bei so einem deutschen Top-Club, dann möchte man eigentlich auch, ne, mehr und spielen und das hat sie ja auch absolut verdient. Also da bin ich sehr gespannt, aber ich hoffe natürlich auch, dass eine Sophia Winkler bald zurückkommt, weil die auch eine tolle Torhüterin ist, aber da hat Frankfurt schon echt, also extreme Qualität auf der Position, das muss man schon sagen.
Dann natürlich auch eher so ein Luxusproblem, aber genau, Lina Altenburg, ich glaube 21 ist sie jetzt, glaube ich, also wirklich auch gerade in einer Phase, wenn du da regelmäßig spielst bei so einem Verein wie Frankfurt, gute Leistungen zeigt, ist so ein, ja, muss man ja so sagen, ein Rückschritt auf die Bank eigentlich kaum vorstellbar. Und ja, vielleicht auch mit einer tollen Performance jetzt gegen PSG. Wir sind gespannt und blicken nochmal auf die Nürnberger natürlich, die wiederum ja nach dieser heftigen Auftaktklatsche 2-8 ist man in Wolfsburg am Ende untergegangen. Doch insgesamt jetzt in Frankfurt, wo es natürlich auch nicht einfach zu spielen ist, insgesamt auch die richtige, wichtige und auch eine gute Reaktion war.
Ja, total. Also ich finde, von Anfang an war Nürnberg wirklich da, also hat das Spiel an sich gerissen und hat wirklich mutig gespielt. Also in der letzten Saison war es ja wirklich einfach ein krasser Konterfokus oder im Zweifel ein langer Ball auf Natasja Lein und dann, die wird schon was draus machen. Und es dreht sich immer noch sehr viel um Natasja Lein, aber in diesem Spiel war halt Luna Lapassus erstmal die Zielspielerin, die da wirklich gewirbelt hat in der Offensive. Und von Natasja Lein war noch gar nicht so viel zu sehen, bis sie natürlich dann die Vorlage macht, ist ja klar, weil Scorerpunkte sammelt sie eigentlich immer. Aber ich muss schon sagen, also von der Spielanlage und auch von der Intensität, die sie gegangen sind, vor allem in der ersten Hälfte, das war schon echt stark. Die haben ja auch gegen Wolfsburg eine gute erste Hälfte gespielt. Und dann sind sie natürlich eingebrochen. Und ich finde, das hat man jetzt schon auch gesehen. Also die erste Hälfte war, auch was das Gegenpressing angeht, ich habe es schon bei Stuttgart erwähnt, aber ich fand es bei Nürnberg noch krasser. Also wie die darauf aus waren, wirklich nach einem Ballverlust sofort die Gegnerin einzuschnüren und den zurückzugewinnen. So kamen sie auch immer wieder zu Chancen. Und das hat sich aber dann in der zweiten Halbzeit, finde ich, auch bemerkbar gemacht, weil dann schon so der Eindruck war, die Kräfte schwinden. Aber Nürnberg hat dann halt kämpferisch dagegen gehalten. Also dann war das Spiel so ein bisschen zerfahrener, ein bisschen wilder, aber trotzdem haben sie es ja geschafft, dass auch Frankfurt nicht so richtig in ihr Spiel kommt. Also ich habe es mir auch aufgeschrieben, die Passquote von Frankfurt lag in der ersten Halbzeit bei 69% und bei Nürnberg waren es 79%. Und irgendwie, ich glaube, in der letzten Saison war es saisonübergreifend, war die knapp bei 60 bei Nürnberg. Also man sieht schon, da hat sich mit Ball wirklich, haben die sich weiterentwickelt und Frankfurt hatte dem echt gar nicht so viel entgegenzusetzen und eben auch in Halbzeit 2, wo Nürnberg dann einfach trotzdem in den Zweikämpfen da war und es denen wirklich schwer gemacht hat, da ja klar nach vorne zu spielen und sich Chancen zu erspielen. Also ja, also starke, wirklich starkes Spiel von Nürnberg und wenn sie das noch schaffen, diese Intensität länger durchzuhalten, dann ja, sind die auch ein Team, was ja lange vielleicht auch nichts mit dem Klassenerhalt oder mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun hat, aber bin gespannt. Die Konkurrenz ist groß.
Definitiv. Und genau, also eine gute Leistung der Nürnbergerinnen, die man auch nicht eben darauf reduzieren sollte, dass bei der Eintracht vielleicht die ein oder andere Spielerin, die normal in der Startelf steht, nur eingewechselt wurde. Und genau, du hast eigentlich auch noch die Spielerin angesprochen, über die man bei Nürnberg zu reden hat, Lapassus und Leine, die dann vor allem in der zweiten Hälfte Lina Altenburg zwei oder dreimal, bin mir gerade nicht sicher, mit Distanzschüssen dann auch noch natürlich geprüft hat. Ist dann, also ich meine, in Frankfurt einen Punkt zu holen, ist prinzipiell natürlich nichts Verkehrtes, aber die Reaktion dann auf diese Klatsche gegen Wolfsburg, also klar, nochmal zur Einordnung, dass man da in Führung war und dass da trotzdem nicht alles schlecht war, wäre doch mit dem Sieg so ein bisschen, ja, ich vielleicht sogar bereinigt gewesen. Jetzt steht man aber trotzdem nur mit einem Punkt da. Glaubst du, Nürnberg ist trotzdem ja irgendwie auch mental bereit, da den kühlen Kopf zu bewahren und jetzt weiter an ihr gutes Spiel zu glauben oder wird man da schon schneller nervös? Wie schätzt du das Team so insgesamt da ein?
Ja, also ich glaube, dass man jetzt am Ende da mit einem Punkt aus diesen beiden Spielen rausgeht, ist, glaube ich, aus Nürnberger Sicht eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß, also die werden da nicht mit einem Sieg, glaube ich, nicht, dass man damit rechnet, obwohl die natürlich alles versuchen. Und ich finde allein die Reaktion, die man jetzt gezeigt hat in diesem Frankfurt-Spiel, nachdem man ja wirklich gegen Wolfsburg diese zweite Hälfte hatte, das zeigt eigentlich, finde ich schon, dass die weiterhin mutig da herangehen werden. Also das, ich glaube, dafür sorgt auch der Trainer. Also ich habe den Eindruck, dass er die schon gut erreicht, da gut kommuniziert, dass die haben keine Angst, Fehler zu machen, das ist klar. Also spielen mutig auf, wirklich super Intensität, zweikampfstark. Also ich glaube, dass die daran anknüpfen werden, weil es war auch jetzt klar, das gehört dann vielleicht auch noch dazu, zu dieser Entwicklung, dass man halt eben vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal eine andere Resilienz entwickelt, da nochmal vielleicht ja noch fitter wird, sage ich mal, dass man halt ja da irgendwie länger auf dem Niveau spielen kann, was man in der ersten Halbzeit ja immer zeigt. Oder natürlich auch die Frage, oder ob man da halt wirklich in der ersten Halbzeit nicht unbedingt ständig ans Limit geht und, sage ich mal, ständig irgendwie hoch anläuft oder krass ins Gegenpressing geht, dass man da vielleicht ein bisschen mit den Kräften haushaltet, aber ja, weil es natürlich auch hart ist, das durchzuziehen. Aber ich meine, wir haben so ein Team wie Leverkusen zum Beispiel, dass das immer wieder hinbekommt, da wirklich 90 Minuten diese Intensität zu haben. Und vielleicht ist das dann auch ein gutes gutes Vorbild, aber ich glaube nicht, dass die das jetzt mental zurückwirft. Also ich glaube eher, dass die bei sich bleiben und da weitermachen, so, ja.
Vielleicht ist auch ganz gut, kommt mir gerade der Gedanke, dass man am Anfang so eine richtig kalte Dusche bekommt. Also habe ich mir auch bei Omar Adlani, neue Coach der Nürnberger in der Bundesliga, gedacht, ja, willkommen in der Bundesliga, ne? Du bist 2-0 vorne gegen den Vizemeister und dann so eine Klatsche. Aber fand eine richtig tolle Reaktion. Mein Gedanke ist nur, wenn du dann so lange ein 1-0 hast, dann hättest du vielleicht auch ganz gerne die 3 Punkte natürlich mitgenommen.
Vor allem bei den Chancen.
Ja, ich fand die Reaktion auch gut. Ja, genau.
Ja. Eben. Also das gehört natürlich dazu. Diese Präzision im Abschluss, die hat dann schon gefehlt, einfach teilweise. Oder der Druck, also wirklich den Druck hinter den Ball zu bekommen, das habe ich öfter gedacht.
Ein schönes Spiel gibt es dann am nächsten Spieltag, nämlich dann erwarten die Nürnbergerinnen die Stuttgarterinnen. Teams, Charlotte, die du erwähnt hast, die dir im Gegenpressing so gut gefallen haben. Da wird's also hochintensiv, wenn die Spielphilosophie so weitergezogen wird. Bin sehr, sehr gespannt auf diese Partie. In jedem Fall, ja, vermeintlich wird's nicht viel leichter für Nürnberg, auch wenn jetzt erstmal ein Aufsteiger kommt. Wir haben noch ein Spiel, das vor wenigen Stunden erst zu Ende gegangen ist. Und zwar FC Bayern München gegen Mainz 05. War ein Spiel, fast wie man es zumindest von der Spielanlage erwarten konnte. Extrem tiefstehende Mainzer, die sehr, sehr viel gegen den Ball gearbeitet haben, aber nichtsdestotrotz natürlich eine sehr dominante Leistung der Münchnerinnen. In der Halbzeit stand es nur 1-0, aber eben auch mit 12-0 Torschüssen. Julia Gwin hatte da den Führungstreffer erzielt nach einer fantastischen Vorarbeit beziehungsweise Flankenrettung. Ich weiß gar nicht, wie die richtigen Termini dafür sind. Von Dahlmann, die da eine Flanke noch irgendwie, die eigentlich ein bisschen zu weit gezogen ist, noch von der Grundlinie irgendwie kratzt und Gwin perfekt einläuft. Schönes Ding. In der zweiten Hälfte ging es eigentlich ähnlich weiter. Gab dann noch Wechsel, Busian und Katz kam rein vorne. Trotzdem natürlich die Dominanz der Bayern. Und dann gab es auch noch ein weiteres Tor durch Gilles, was dann auch am Ende der Endstand war mit 2-0. Gegen Ende wurde Mainz sogar noch so ein bisschen mutiger. Also in der 80. Minute, als es noch 1-0 stand, hatte man sogar noch eine Ecke und so den Hauch einer Torschuss, so ein Torschuss von, muss ich kurz überlegen, ich glaube Takizawa war es sogar, der dann noch irgendwie abgeblockt wird, also jetzt nicht Riesentorgefahr, aber trotzdem es bestand eine Wahrscheinlichkeit, dass man da in dem Moment vielleicht sogar ausgleicht, ist dann nicht passiert. Am Ende geht man mit einem 2-0 nach Hause. Ist wie gesagt dieses Spiel, was man so in der Form ein bisschen erwarten konnte und trotzdem steht, so ehrlich muss man sein, diese aufopferungsvolle Leistung der Mainzer fast ein bisschen überstrahlt, so ein bisschen die, am Ende doch auch, wenn es nicht so ein hoher Sieg war, souveräne Leistung der Bayern, oder?
Ich habe mich irgendwie total erinnert gefühlt an viele, viele Spiele, auch vergangene Runde, so zum Beispiel gegen die SGS Essen, als Ramona Meyer aus 100 Metern gefühlt, kurz nach der Mittellinie, also es waren etwas weniger als 50, den Ball unter die Latte knallt für Essen, aber am Ende gewinnt es die Bayern wieder. Auch Hoffenheim, die es bis zuletzt spannend gemacht haben, die Bayern am Rande eine Niederlage hatten, aber eben auch nur am Rande, da gab es dann auch wieder den Ausgleich. Und einerseits gebe ich dir vollkommen recht, richtig starke Leistung, auch guter Kampf von Mainz, aber ich finde, noch weiter drüber steht das Comeback von Lena Oberdorf nach 11 Monaten, ihr zweiter Kreuzbandriss war es ja schon, aber eben deswegen Pause und auch Julia Gwynn bei ihrem Comeback mit dem Treffer. Das sind so die Geschichten. Die Bayern jetzt ihren eigenen Rekord eingestellt. 44 Spiele ungeschlagen. Ja, wie gesagt, die werden auch nicht schlechter.
Da habe ich auch den Eindruck, dass das nicht schlechter wird. Lass uns vielleicht aber trotzdem zuerst auf die Mainzerinnen schauen, so aufzusteigen, den Auftakt zu verlieren, aber dann nach München reisen zu müssen, ist einfach brutal. Und trotzdem sich so dagegen stemmen zu können, erstmal eine sehr, sehr gute Leistung. Also sie haben alles reingehauen, das kann man gar nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz natürlich dann nach vorne, klar, gegen die Münchnerin geht dann halt nicht so viel. Findest du, man kann trotzdem, klingt immer blöd, wenn man aus einer Niederlage positiv herausgehen will, aber in diesen Kontexten, die ich gerade genannt habe, ist das doch trotzdem völlig in Ordnung, zumindest das.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, die Mainzerinnen werden da wirklich mit einem richtig guten Gefühl, wahrscheinlich sagen selber, diese Niederlage gibt uns richtig Mut und vielleicht einen Schwung, wenn du gegen so einen Gegner mit so einer Qualität lange auch nur 0-1 hältst. Und auch da wieder schön, oder? Man schaut da auf den Kader, auf die erste Elf, hat viele neue Namen, viele neue Gesichter, hat da mit Takashi Yamashita einen spannenden neuen Trainer, der auch wieder seine Impulse reinbringt. Und haben wir auch am ersten Spieltag mit dem Treffer von Saskia Matthijs gegen ihren Ex-Verein, gegen Werder, gleich wieder ein bisschen da mit eine Geschichte geschrieben. Und ich finde, bei Mainz ist es, also für mich zumindest, noch auch irgendwie eine große Wundertüte. Alle reden immer vom VfB. Da hat jeder auch schon davor gesagt, ja, der VfB steigt auf. Aber ich glaube, viele hatten so die Mainzer nicht auf dem Schirm. Deswegen bin ich besonders gespannt, wie die Saison so prägen werden. Und ich denke aber auch ganz natürlich wird es einfach nur darum gehen, irgendwie die Punkte zu sammeln, um drin zu bleiben.
In der Halbzeit gab es ja dann diesen Doppelwechsel im Sturm. Vettey und Stör sind rausgegangen für eben Busian und Katz. Busian und Katz eigentlich die beiden Offensivkräfte, die in der Aufstiegssaison ja mit die wichtigsten Akzente gesetzt haben, mit vielen Toren, vielen Vorlagen, aber eben auch einer technischen und sehr großen Abschlussstärke, die beide irgendwie so vereint und auch als Offensivduo ganz, ganz stark macht. Ich meine, es waren ja jetzt nicht viele Torchancen dann für Mainz, aber hast du das Gefühl, dass dieser Wechsel trotzdem irgendwie gut getan hat? Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die mehr Lösungen gefunden haben oder sich durch ihre technischen Fähigkeiten hier und da auch die Situation besser lösen konnten, auch wenn am Ende jetzt nicht viel mehr bei rausgesprungen ist.
Auf jeden Fall. Ich denke mir vor allem, es ist wichtig, frühzeitig zu wechseln, weil gerade die Spielerinnen, die laufen ja wie verrückt und gehen wahrscheinlich 30 Bällen hinterher und einen bekommen sie dann, weil sie natürlich auch sehr gut gestellt werden von den Bayern-Defensiven. Deswegen da früh zu wechseln macht absolut Sinn. Und on top merkt man, dass die ja auch fit sind, ne? Die sind ja nicht irgendwie nach und nach eingebrochen. Und ich habe das Gefühl, Mainz kommt enorm übers Kollektiv. Natürlich, Busian hat auch schon Bundesliga-Erfahrung, auch dann in Sand, auch zweite Liga. Aber da ist nicht die eine Spielerin, die alles rausreißt, aber die wissen alle, wo das Tor steht da vorne in der Offensive. Aber das Kollektiv ist das Prunkstück, würde ich sagen, bei Mainz.
Und jetzt steht man trotzdem natürlich mit den null Punkten am Ende da, aber es ist nicht alles alles schlecht, was die Tabelle so hergibt. Also es gibt sehr, sehr, um Mainz so ein bisschen nach zwei Spieltagen vielleicht zusammenzufassen, es gibt viel, worauf sich aufbauen lässt, und das wird natürlich eine lange Saison, aber mit Mainz ist trotzdem noch zu rechnen.
Ja, ich denke da an die Abstiegssaison beispielsweise von Turbine Potsdam, die gefühlt da noch seit Jahrzehnten in der Champions League festhangen mental, aber die ganze Zeit im Abstiegskampf der Bundesliga waren, vielleicht auch jetzt ein Problem in der zweiten Liga. Aber unabhängig davon ist ja wahnsinnig ein Mindset-Ding, ne? Die Mainzerinnen, die wissen, okay, wir müssen uns so Nuss für Nuss nach und nach so alles zusammen sammeln bis zum Winter. und dann mal schauen, was hinten raus noch geht. Aber ja, ich glaube nicht, dass die ja am Boden zerstört sind, dass noch nicht allzu viele Punkte sind, sondern die wissen ganz genau, wir müssen irgendwie schauen, Punkte zu sammeln und ja, dann mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn man von Anfang an mit der entsprechenden Demo drangeht, wenn die den Klassenerhalt schaffen würden, dann machen die ultimative Party am Ende der Saison und die wissen von Sekunde 1, Spieltag 1 an, es geht nur darum, irgendwie über den Strich zu kommen.
Auf der anderen Seite so ein bisschen die andere Welt, die Bayern jetzt mit einem 2-0 gegen den Aufsteiger, wenn man das jetzt so rum herumdreht. Ich meine, ich habe es eben gesagt, alleine der ersten Hälfte, ich glaube 12 Torschüsse. Also es liegt ja nicht daran, dass man sich nichts erspielt. Aber muss man dann vielleicht nicht sogar, wenn wir ein bisschen was kritisieren wollen bei den hochgelobten Bayern, muss man dann nicht vielleicht auch ein bisschen konsequenter sein gegen einen Aufsteiger? Oder ist das einfach, ja, ist das zu einfach gesagt?
Ja, ich denke einfach brutal schwer, kann man sagen, wenn die mit 11 Spielerinnen oder mit 10 Spielerinnen, einer Torhüterin, hinten die Burg verteidigen. Aber trotzdem hast du vollkommen recht, werden sie selber auch sagen, okay, dass wir so lange nur 1-0 führen und dann ein Standard, aber dafür sind sie natürlich auch berühmt, berüchtigt, dass da noch eine Vanessa Gilles sich hochschraubt und per Kopf ein zweites Tor macht. Aber klar, die werden nicht zufrieden sein, dass es nur 0-1 steht bis in die Nachspielzeit oder 1-0. Genau, deswegen, da ist natürlich Luft nach oben. Ich finde aber, wenn wir vorhin auch über das Gesamtkonstrukt, sag ich mal, Bundesliga geredet haben, die Bayern, wenn sie Champions League auch performen wollen, brauchen natürlich auch Gegner, die ihnen auch die Stirn bieten, die auch offensiv alles versuchen. Also am Ende triffst du halt auf einen bockstarken, offensivstarken Gegner wie den FC Barcelona und das ist dann ja erstmal ein ganz anderes Kaliber. Also ja, starker, toller Offensivfußball würde auch den Bayern zugutekommen mit echter Konkurrenz. Aber klar, Mainz ist da natürlich eine ganz andere Nummer.
Und was du natürlich eben schon richtigerweise erwähnt hast und hochgestellt hast, das Comeback von Lena Oberdorf. Natürlich darf man jetzt nicht in eine Euphorie verfallen, aber doch darf man sich sehr, sehr freuen, dass das Comeback jetzt passiert ist. Und ja, wie wichtig schätzt du das so insgesamt ein? Was kann das noch bewegen?
Ja, enorm. Ich glaube, bei den Bayern hatte ich eben auch jetzt vor dem letzten Spiel mit der Caro Simon, die ja von den Bayern nach Leverkusen gewechselt ist, mal drüber geredet, wie wichtig ist das Thema Kommunikation, das Thema Mitspielerin an die Hand nehmen. Psychologie im Fußball, hat sie auch gemeint, hat sie bei den Bayern richtig viel mitgenommen. Da ist ja der Martin Walz, der enorm viel Verantwortung übernimmt, mit den Spielerinnen redet. Aber auch in Leverkusen gibt es da wirklich wohl sehr, sehr gute Methoden, Maßnahmen und Menschen, die für die Spielerinnen da sind. Und ich wollte einfach darauf hinaus, für Obi, für Lena Oberdorf ist es, glaube ich, auch eine ganz schwere Zeit gewesen. Ne? Zweiter Kreuzbandriss schon wieder in ihrer Karriere und nach so vielen Monaten wieder zurückzukommen, für sie eine ganz tolle Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, auch für so ein ganzes Team enorm toll, wenn man sie da immer wieder ackern sieht und machen und tun im Kraftraum, sie dann wieder auf dem Platz zu sehen. Da muss einem doch natürlich im gesamten Verein, jeder Mitspielerin das Herz aufgehen.
Und ich glaube, nicht nur im gesamten Verein, sondern ganz Fußball Deutschland freut sich, absolut, Lena Oberdorf, ja, wieder auf dem Platz sehen zu dürfen. Alles, alles Gute natürlich von unserer Stelle auch. Wir sind sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Und ja, das war auch schon das siebte Spiel, liebe Leute. Und dann küren wir natürlich zum Abschluss jetzt noch unsere drei Kategorien. Einmal ist mir auch egal, wer da anfängt. Wer ist denn euer MVP des Spieltags?
Ladies first.
Na gut. ich hatte da mehrere auf dem Zettel, aber ich glaube, weil Oscar vielleicht die eine nehmen wird. Ich sag Luna Lapassus. Die hat mich doch echt bei Nürnberg fand ich die schon richtig stark, nicht nur wegen ihres Tors, sondern auch, wie die sich reingehauen hat, wie die angelaufen ist. Also wirklich auch ihre Mitspielerin immer wieder gut in Szene gesetzt und hatte einen großen Anteil daran, dass Nürnberg da echt in der ersten Halbzeit auch so fast schon dominiert hat gegen Eintracht Frankfurt. Also ja, dann nehme ich doch die.
Finde ich eine sehr gute Wahl. Was vermutest du, ist meine?
Kurazika hätte ich jetzt gesagt. Aber ist
ja, ja. Oh Mann, ich bin so leicht auszurechnen. Absolut, Kurazika wäre meine Wahl gewesen.
Ja, auch zu Recht. Auch gut.
Definitiv. Ich wäre mit Ella Pedamos gegangen. Hat mir sehr, sehr imponiert, auch ja, Oscar, in deinem Spiel sozusagen. Auch wenn Zika vielleicht sogar die auffälligere war, fand ich so dieses Gesamtspiel von Pedamos doch sehr, sehr beeindruckend und natürlich auch den Treffer hervorragend gemacht mit der Finte. Und genau, das ist mein MVP. Weiter geht's mit, genau, Unsung Heroine.
Oscar, willst du loslegen?
Unbedingt. Ich habe mich für Marietta El-Sharif entschieden. Einfach tolle Paraden gegen Leipzig. Und ja, ich finde, sie ist einfach ein enorm wichtiger Faktor. Und wenn auch hier und da vielleicht erkannt wird, Torhüterin, manchmal mit Patzern tun sie schwer, hat sie da einen Top-Job gemacht. Und deswegen habe ich mich für sie entschieden.
Sehr gut, dann nehme ich auf jeden Fall eine Freiburgerin. Ich habe länger überlegt zwischen Anna Reimann natürlich, die den Sieg ja irgendwo festgehalten hat für ihr Team mit ihren zwei Paraden. Aber ich habe auch durchaus an Emma Memminger gedacht. Die habe ich gar nicht so viel erwähnt eben beim Freiburg-Segment. Aber genauso jung fast, also ich glaube 18, hat eine Top U19-EM gespielt, darf jetzt bei Freiburg da auf der linken Seite ran. Lisa Karl dafür mal auf der anderen. Aber die hat auch, also mit ihren Dribblings, wie viel die initiiert hat, war Wahnsinn. Aber wenn ich so viel rede, ich entscheide mich trotzdem für Anna Reimann, glaube ich, weil die wirklich mit diesen Aktionen einfach einen Riesenanteil daran hatte, dass 3 Punkte da in Freiburg geblieben sind. Ja.
Ja, verdammt, muss ich da fast sagen. Ich habe gehofft, du nimmst dann doch Emma Memminger, weil ich habe auch Anna Reimann mir hier aufgeschrieben. Dürfen auch zwei.
Dann nehme ich Emma Memminger. Emma Memminger fand ich auch toll.
Okay.
Dann nimm du Anna Reimann.
Perfekt, perfekt. Ja, also genau, du hast es ja schon gesagt, mit der fast spielentscheidenden Doppelparade als 17-Jährige im zweiten Bundesligaspiel ist das wirklich eine Leistung, die in jedem Fall nochmal eine kleine Ehrung verdient. Genau, und dann zum Abschluss der Moment des Spieltags.
Da habe ich auch zwei auf dem Zettel. Also eigentlich hatte ich auch wirklich diesen Wechsel von Carlotta Wamser, finde ich schon, jetzt zum Abschluss dieses Spieltags. Es war irgendwie abzusehen, aber trotzdem, ja, wir haben dazu Genüge drüber gesprochen. Deswegen, glaube ich, nehme ich was anderes. Und zwar nehme ich doch das Tor vom Paulina Barz. Ja, auch aus dem Grund, dass ich tatsächlich mal mit ihr zusammengezockt habe. Also schöne Grüße an den Emsbüttler TV auch in Hamburg. Da habe ich ihr beigebracht, wie man so Tore schießt, ist ja klar. Nee, aber geiles, also wirklich coole Kombination von Lindberg und dann Paulina mit einem echt super Schuss, also richtig schönes Tor. Dann nehme ich doch das.
Ja, absolut berechtigt. Ich hatte auch, was das Tor betrifft, so vielleicht Julia Magals Treffer gegen die alte Liebe auf dem Zettel, aber dann kam Lena Oberdorf und deswegen würde ich schon sagen, dass der Moment des Spieltags für mich das Comeback von Oberdorf ist.
Sehr schön. Ich glaube, ich muss ein bisschen kreativer werden, weil ich hatte auch das, also mal unabhängig von Lena Oberdorf, auch das Tor von Julia Magal gegen den Ex-Verein und das erste Tor nach 5 Jahren ist einfach nice und ist so eine schöne Gesamtgeschichte. Genau, das ist mein Moment des Spieltags gewesen. So, liebe Leute, dann sind wir auch durch. Liebe Charlotte, vielen, vielen Dank, dass du heute am Start warst, dass du deine Expertise geteilt hast und ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch. Tolle Moderation, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, da werde ich ja fast rot.
Ruhig bleiben.
Oscar, dir natürlich auch vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja.
Ja, danke auch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Super, genau. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und wirklich unabhängig dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Auch von mir persönlich nochmal vielen Dank. Ihr habt es mir wirklich sehr, sehr leicht gemacht hier bei meiner ersten Moderation in diesem Frauenfußball-Segment beim Rasenfunk. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wie ihr alle wisst, der Rasenfunk hat keine Paywall und ist werbe- und sponsorenfrei. Und das eben dank euch, den Unterstützerinnen und Unterstützern. Und heute danken wir folgenden Unterstützerinnen und Unterstützern: CO13 oder 13, wer weiß, Christine M., Moritz, Kunibert und Random Legend. Euch und allen anderen natürlich auch vielen, vielen lieben Dank. Auch an Max vielen Dank, dass ich heute hier moderieren durfte. Ich hoffe, es hat euch allen hier mit mir, mit uns gefallen. Und keine Angst, nächste Woche ist Max dann auch wieder am Start. Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderbare Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.